Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, dem Podcast mit mir, Daniel Becker, und meinem Kollegen Benjamin Stroka. Hallo Benny.
Hallo Daniel und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe jetzt gedacht, dem Podcast mit, ich dachte, jetzt kommt sowas wie mit Herz oder so.
Dem Podcast mit Herz. Ja, das stimmt, würde ja auch stimmen. Dem Podcast mit Herz und Seele. Ja, wir haben 10.44 Uhr am Sonntagvormittag. Die einige von euch werden es gemerkt haben, wir sind jetzt heute nicht ganz so pünktlich online, wie das üblich ist, irgendwie sonntags morgens um 6 Uhr. Dafür ein kurzes Entschuldigung von unserer Seite. Wir haben es nicht anders geschafft, aber soll die Freude auf die neue Folge ja nicht schmälern. Und damit wären wir direkt auch eben bei dieser Folge 79, Benny, und die Frage an dich in einer ganz kleinen Kurzpräsentation. Was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht?
Ja, genau, Daniel, vielen Dank. Wir gehen heute mal wieder in die NHL. In der NHL, im Eishockey waren wir ja schon ein paar Mal, wir waren auch in der NHL schon mal gewesen und springen da heute in einen sehr eher kuriosen Fall, würde ich fast sagen. Der ist auch in gewisser Weise, ich fand den auch relativ lustig, muss ich sagen, in einigen Punkten. Es geht um die sogenannte Schuhschlägerei. Eine Schlägerei zwischen Spielern der Boston Bruins und Fans der New York Rangers im Madison Square Garden nach einem Spiel zwischen den Rangers und den Bruins. Wer uns schon lange hört oder auch die ersten Folgen gehört hat, dem werden wahrscheinlich direkt Parallelen in den Kopf kommen. Stichwort Malice at the Palace in der NBA. Damals natürlich ein riesen Skandal gewesen. 2004, glaube ich, war das gewesen. Jetzt sind wir noch mal ein paar Jahre früher dran, 1979. Und es ist tatsächlich, auch wenn es, glaube ich, nicht so bekannt ist in Deutschland, zumindest kann man die deutschsprachigen Quellen wirklich mit der Lupe suchen, ist es eine der bekanntesten, sag ich mal, Fan-Spieler-Konfrontationen im US-Sport tatsächlich. Und deswegen, wir sprechen ein bisschen über, natürlich in erster Linie später, über dieses Skandalspiel damals, was da vorgefallen ist, aber wir nutzen das auch zum Anlass, um ein bisschen über so die Rivalität New York-Boston zu sprechen, teilweise auch über den Sport hinaus. Dafür hat Daniel eine Geschichtsstunde vorbereitet, auf die ich mich sehr freue, aber natürlich auch ein bisschen im Sport. Und wie ist das eigentlich? Und wir werden feststellen, dass es von Sportart zu Sportart doch ziemlich große Unterschiede gibt. Das finde ich ist wirklich auch sehr spannend. Und hinten raus, das nehme ich jetzt auch noch direkt mit, glaube ich, ein skandalöses Quiz heute mal wieder, oder?
Genau so ist es. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Nachdem wir ja mal ein paar Mal die Top 3 mal wieder mit im Programm hatten, haben wir uns entschieden, heute nochmal ein skandalöses Quiz zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden eigentlich das letzte gemacht hat und wer das letzte gestellt hat, ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich habe heute auf jeden Fall eins vorbereitet und damit schmeißen wir euch dann später aus der Sendung raus. Aber bis dahin freuen wir uns auf ein, ich weiß so gut wie nichts darüber, aber ein glaube ich, schon eher skurriles Thema. Es ist auch nochmal gut, dass sowas auch mal wieder bei uns ist. Finde ich richtig gut, freue mich drauf.
Ja, nee, das fand ich auch, das hat mir auch bei der Vorbereitung, muss ich sagen, dann durchaus Spaß gemacht, dass es eben in vielerlei Hinsicht ein bisschen skurriler ist. Wir beginnen trotzdem erstmal ziemlich sportlich und schauen auf die NHL. Auf die NHL erstmal, gleich ein bisschen über die NHL in den 1970er Jahren, aber um das zu machen, müssen wir noch ein paar Jahre weiter zurückgehen. Ich will natürlich so ein bisschen die Situation skizzieren, dass man auch so ein bisschen New York Rangers, Boston Bruins, dass man so ein bisschen sportlich auch einschätzen kann. Also über die Entstehung der NHL, soweit möchte ich jetzt nicht zurückgehen oder zumindest nur ganz kurz, wer das ein bisschen detaillierter hören will oder haben sicherlich viele von euch schon, das haben wir in der Maurice Richard-Folge schon mal genauer besprochen, da möchte ich jetzt nicht zu viel wiederholen, wer da nochmal reinhören möchte, das ist Folge 37, aber zumindest nochmal ganz kurz zusammengefasst, kann man klar sagen, die NHL war jahrzehntelang nicht die Liga, wie man sie heute oder auch aus der jüngeren Vergangenheit kennt, denn viele werden es wissen, heute gibt es 32 Teams in der NHL und früher waren es eben jahrzehntelang deutlich weniger, nämlich begann die Liga 1917 mal mit nur 4 Mannschaften, alle aus Kanada, und dann in den Folgejahren variierte die Zahl auf zwischenzeitlich mal 10, bis dann eben eine 25-jährige Periode von 1942 bis 1967 kam, die als die Zeit der Original Six in die Geschichte einging. Und wie der Name eben auch schon verrät, waren es dann eben 6 Mannschaften in der NHL über diese Distanz. Und alle von diesen 6 Mannschaften kennt man noch heute. Das sind die Montreal Canadiens, die Toronto Maple Leafs aus Kanada, sowie die Detroit Red Wings, die Chicago Blackhawks, die New York Rangers und die Boston Bruins aus den USA. Und diese 6 Mannschaften sorgten dann eben quasi für eine Stabilität in der Liga über 25 Jahre und entsprechend groß, und das ist auch eine Parallele zur Maurice Richard-Folge damals, wuchsen eben auch die Rivalitäten zwischen den einzelnen Teams und auch den Fans der Teams heran. Denn klar, das hatte ich damals, glaube ich, schon gesagt, man kann sich vorstellen, wie oft man da gegeneinander spielen musste. Und eben damals waren es auch schon die New York Rangers und die Boston Bruins, die ja heute dann die Hauptrolle später spielen werden, in erster Linie die Bruins. Ja, die Zeit der Original Six aus sportlicher Sicht wurde bis auf wenige Ausnahmen von den kanadischen Teams dominiert, also von den Montreal Canadiens und den Toronto Maple Leafs. Gemeinsam gewannen beide insgesamt 19 von 25 Stanley Cups in diesem Zeitraum. Nur die Detroit Red Wings mit 5 Meistertitel und die Chicago Blackhawks mit 1 konnten diese Dominanz zeitweise unterbrechen. Zeigt natürlich auch, die Bruins und die Rangers aus Boston und New York gingen in der damaligen Zeit immer leer aus. Nach 1967 expandierte die NHL dann fast jedes Jahr. Schon in der Saison 67-68 kamen 6 Teams dazu, darunter die bis heute bekannten Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins und die St. Louis Blues. Und bis ins Jahr 1979, also das Jahr unseres heutigen Skandals, stieg die Zahl der Teams in der NHL dann bis auf 21 an. So blieb es übrigens, das hätte ich nicht gedacht, sogar bis ins Jahr 1991. Ich hätte irgendwie gedacht, Anfang der 90er, Ende der 80er wären es schon mehr als 21 Mannschaften gewesen. Das war aber nicht der Fall. Also 21 NHL-Teams gab es noch bis 91. Und auch die 1970er Jahre waren über weite Strecken ein Jahrzehnt der Dominanz für die Montreal Canadiens, die allein zwischen 1976 und 79 4-mal den Stanley Cup gewannen, bevor dann in den 80er Jahren zunächst die New York Islanders zum Spitzenteam aufstiegen und 4 Meistertitel in Folge holten. Also die Islanders auch wirklich, ist ja auch so eine Mannschaft, die, ich sag mal, gerade so in den 2000ern, eigentlich so zu den Schlusslichtern gehörten, seltenst mal in die Playoffs gekommen sind, wer sich da noch so dran erinnert. Das war ein paar Jahrzehnte zuvor mal ganz anders, Anfang der 80er wirklich die dominante Macht in der NHL. Übrigens dann danach, zwischen 84 und 88, dominierten die Edmonton Oilers, vor allem dank eines gewissen Wayne Gretzky, die Liga und holten innerhalb von 5 Jahren 4 Stanley Cups, aber das wirklich nur nebenbei. Denn wir schauen jetzt mal ein bisschen genauer auf die für heute wichtigen Teams, wie gesagt, die Boston Bruins und die New York Rangers. Und wenn man darauf blickt, wird eines schnell klar: Die Bruins waren in den 70ern eigentlich durchgehend eine echte Spitzenmannschaft. In der regulären Saison gewannen sie regelmäßig ihre Division, erreichten im gesamten Jahrzehnt immer die Playoffs und 5-mal sogar das Stanley Cup-Finale. Also 5 Stanley Cup-Finals in einem Jahrzehnt, das ist wirklich absolute Spitzenklasse. Und 1970 und 1972 sprang sogar die Meisterschaft dabei raus. Bei den New York Rangers sieht es etwas anders aus. Die waren zwar zum Anfang der 70er ebenfalls eine Spitzenmannschaft, erreichten 1972 sogar das Stanley Cup-Finale, wo sie gegen Boston in einer hart umkämpften Serie mit 2-4 unterlagen. Aber ansonsten war es doch eher ein ziemlich durchschnittliches Jahrzehnt. In der Saison 74-75 zum Beispiel schied man bereits in der ersten Playoff-Runde aus. Die beiden folgenden Saisons erreichten die Rangers die Playoffs überhaupt nicht. Und auch wenn es 77-78 mal wieder gelang, war dann erneut in der ersten Runde Schluss. Erst in der Saison 78-79 schafften die Rangers dann einen starken Run in den Playoffs, kamen sogar bis ins Finale, wo sie dann aber gegen die Montreal Canadiens mit 1-4 in der Serie verloren. So, und es gibt noch einen spannenden Side-Fact, der sicher auch zur großen Rivalität in den 70ern zwischen den Bruins und Rangers beigetragen hat. Nämlich, die Bruins hatten Anfang der 70er Jahre mit Phil Esposito den besten Torjäger der NHL. Der wurde zwischen 69-70 und 74-75 6-mal in Folge Torschützenkönig der NHL. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt auch kein riesen NHL-Experte oder so, ich interessiere mich aber schon für die Liga. Für mich ein Name, den ich nicht kannte. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders aussieht, aber 6-mal Torschützenkönig in Folge finde ich schon. Hätte ich gedacht, das ist ein Name, den ich mal eher gehört hätte.
Ja, ich kannte ihn aber nicht, muss ich auch ehrlich aber sagen.
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Umso überraschender ist es vielleicht, dass er während der Saison 75-76 ausgerechnet von den Bruins zu den New York Rangers getradet wurde. Die Bruins wollten ihn damals nämlich loswerden, weil Esposito mit bereits Mitte 30 nicht akzeptieren wollte, dass er weniger Eiszeit in Boston bekommen sollte. Und Esposito war sauer über die Entscheidung. Selbst Jahrzehnte später äußerte er noch seine Frustration in Interviews, also teilweise 2010, 11 rum, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. ist er immer noch unzufrieden, wie es damals gelaufen ist. Aber, und das muss man auch sagen, obwohl er nicht wirklich ganz an die großen Bruins-Jahre anknüpfen konnte, gab er den Rangers doch einiges an zuvor vermisster Offensivpower und war auch absolut mitverantwortlich dafür, dass es dann später dann doch mal einen guten Run gab, wie eben 78-79. Denn er führte das Team, also die Rangers, in Punkten, also in der NHL sprechen wir davon Toren und Assists addiert, in jedem seiner Rangers-Jahre an. Also das ist schon auch wirklich beeindruckend. Und auch im Spiel 1979, über das wir nachher dann eben noch genauer sprechen wollen, spielte Esposito eine wichtige Rolle. Übrigens dazu noch als Side-Fact, für die Bruins hat sich der Esposito-Trade damals trotzdem richtig gelohnt. Man hätte ja jetzt denken können, okay, der war bei den Rangers noch so stark, der hätte wahrscheinlich bei Boston auch noch ein paar gute Jahre gehabt. Ist wahrscheinlich auch so. Aber nichtsdestotrotz konnten sich die Bruins in dem Trade so sinnvoll verstärken, sowohl in der Breite als auch in der Qualität, dass sie eine wirklich jahrzehntelange Erfolgsgeschichte schrieben. Und nach dem Wechsel von Esposito zu den Rangers und entsprechend den Picks und Spielern, die sie bekommen haben, deutlich jüngeren Spielern, konnten sie 29 Jahre in Folge die Playoffs erreichen. Also das ist auch wirklich, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das NHL-Rekord ist oder so, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wahrscheinlich nicht. Aber 29 Jahre in Folge die Playoffs erreichen, ich glaube, das würde erstmal jeder unterschreiben.
Ja.
Und wir bleiben noch kurz im Jahr 1979, denn es gibt auch noch zwei ganz interessante Fakten zum Thema NHL im Allgemeinen in den 70ern, die ich gerne unterbringen möchte. Da habe ich auch gleich eine kurze, das macht ja Daniel mal ganz gerne. Ich habe heute auch mal eine Quizfrage dabei. Oh. Also ein Punkt ist tatsächlich sogar relativ entscheidend für den Skandal, zu dem wir später kommen. Das aber noch nicht wirklich, jetzt erstmal kurz das andere, weil ich jetzt die Quizfrage stellen möchte. Also was nicht wirklich relevant ist, aber was ich eigentlich spannend fand und deswegen hier mal kurz eingebaut habe, in der Saison 1979-80, also in der Saison, in der wir jetzt gleich sind, wurde erstmals eine Helmpflicht in der NHL eingeführt. Davor konnten Spieler komplett auf einen Helm verzichten. Ich muss ja da grundsätzlich sagen, wir sind noch nicht im Diskussionsteil, aber boah, ich muss sagen, also Eishockey ohne Helm, ich finde, das ist wirklich verrückt fast. Ja. So, also die Besonderheit der Regelung ist aber gewesen, sie galt zunächst nur für alle Spieler, die in der Saison 1979-80 in die Liga kamen. Das heißt, wer schon davor in der NHL gespielt hat, konnte weiterhin auf den Helm verzichten, wenn er eine entsprechende Erklärung unterzeichnete. Und einige taten das auch. Also das erinnert auch so ein bisschen an Radsport. Da haben ja auch ging es ja vor allen Dingen auch von Fahrerseite eher kontra Helm, gerade auch noch in den 90ern, kann man sich ja gut dran erinnern. Und jetzt die Frage an dich, Daniel. Das ist natürlich eine Frage, es wird vermutlich Eishockey-Nerds geben, die das wissen, aber es ist natürlich eher eine Schätzfrage. Was glaubst du, in welcher Saison dann der letzte NHL-Spieler ohne Helm gespielt hat?
Ja, gut, das ist jetzt, das weiß ich natürlich
nicht. Nein, ich weiß, ja.
Aber theoretisch ist es ja möglich, dass ein Spieler, der, was weiß ich, gerade mal 19 Jahre alt war, also das heißt ein Jahr lang irgendwie vielleicht in der NHL war, 79, 80, dann diese Erklärung unterschrieben hat, ohne Helm zu spielen, und wenn das nicht geändert wurde, durfte er ja theoretisch bis zum Ende seiner Karriere noch ohne Helm spielen. So, wenn ich jetzt 19 bin, also ist jetzt mal die krasseste Zeitspanne, die ich jetzt mal annehme, so, dann könnte der, es gab mit Sicherheit damals Spieler, die auch bis in ihre späten 30er hinein gespielt haben, also 20 Jahre. Damit wären wir dann im Jahr 2000 irgendwo. Boah, das fände ich aber krass. So, das ist mir deswegen auch zu lang. Bei NHL 98 auf dem Computer hatten alle einen Helm an. So, deswegen sage ich die Saison 94-95.
Also du hast sehr gute Gedanken gehabt und du bist auch fast richtig, aber es ist tatsächlich so ein Ticken später. Es war 96-97. Also bei NHL 98 hatten offensichtlich alle einen Helm an. Aber ich muss wirklich sagen, krass. Also es ist Craig McTavish, ist es. Der hatte 1996-97 bei den St. Louis Blues noch ohne Helm gespielt als letzter Spieler in der NHL. Ich finde das so unfassbar eigentlich, dass ein einziger Spieler in der gesamten Wahnsinn, Liga dann noch ohne Helm unterwegs ist, ja. Und er kam eben 1979 in die Liga, aber weil er schon 78 gedraftet wurde, galt diese Ausnahmeregelung für ihn noch, ne? Weil er ist 78 quasi in die NHL gedraftet worden, hat dann in dem Minor League Team gespielt. Und deswegen war es genau eben das, was du sagtest. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er da war, aber der Gedanke war genau richtig, den du hattest. Und das muss ich wirklich sagen, also 96, 97 hätte ich mir jetzt unabhängig von dieser Folge, einfach mal jemand gefragt oder sowas, wäre ich nie im Leben in den 90ern gelandet. Nie im Leben. das dann nee, noch in den 90ern.
Sonst auch nicht. Nee, ja. Nee. Also mit der ganzen Herleitung jetzt, ja, denkt man sich ja schon, wenn du die Frage stellst, dass es dann lange dauert, das macht es einem leichter. Aber jo, das ist schon Wahnsinn. Also das hätte ich sonst auch nie gedacht. Also das, ich hätte gesagt, also die Bilder, die ich mit Spielern ohne Helm vor Augen habe, was ich durchaus habe im Eishockey, die sind gefühlt aber fast alle schwarz-weiß.
Genau, den Gedanken habe ich auch, ja.
Deswegen wäre ich wahrscheinlich irgendwo in den 70ern oder so gelandet. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich getippt.
Ja. Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich auch, sag ich mal, die Hochzeit gewesen. Da haben ja die allermeisten, freiwillig konnte man ja schon einen Helm tragen, aber die allermeisten haben ja damals keinen Helm getragen. Aber wie gesagt, 96, 97, das ist schon, das finde ich schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. So, und ein zweiter wichtiger Punkt dann jetzt noch, Ende der 1970er Jahre war das Plexiglas an den Banden. Also wenn man jetzt sich eine Eishockeyhalle vorstellt oder ein Eishockeyspielfeld vorstellt, das werden ja die allermeisten schon mal gesehen haben, gehe ich fest von aus, da gibt es ja erstmal Banden, Holzbanden, sage ich mal, ne, mit Werbung und so weiter, und da drüber ist ja Plexiglas, ne, das, oder Fiberglas oder Acrylglas, ich bin ja jetzt kein, ne, also nagelt mich jetzt nicht auf den Begriff fest, aber ihr wisst, was ich meine. Früher übrigens war da mal so, das habe ich zufällig nur gesehen, das habe ich mir gar nicht notiert oder so, als es losging, dass die gesagt haben, okay, ihr Banden, und dann müssen wir ja irgendwie auch das Publikum ein bisschen schützen. Ich glaube, was war das, in den 20er, 30er Jahren oder sowas, wurde das mit Hühnerdraht gemacht. Das sah total kurios aus. Ich habe da so ein Bild gesehen.
Okay.
Und das wurde eben, weil man so schlecht gucken konnte dadurch, im Publikum wurde dann eben später die glasartige Lösung bevorzugt. So, aber worauf ich hinaus will, ist, die Banden damals, beziehungsweise eben das Glas an den Banden, war in vielen Hallen noch bei weitem nicht so hoch, wie man es heute vom Eishockey kennt, und darunter eben auch im Madison Square Garden nicht. Und das spielt tatsächlich auch für den heutigen Skandal eine ziemlich wichtige Rolle, beziehungsweise der hatte einen Einfluss darauf, dass die Banden im Nachhinein oder das Glas auf den Banden im Nachhinein höher wurde. Aber dazu komme ich später noch mal ein bisschen genauer. Das fand ich nur auch noch ganz spannend, weil das wirklich, wie gesagt, nachher auch mit dem Skandal, über den wir nachher sprechen, direkt zusammenhängt. Aber für den Einstieg soll das jetzt erstmal reichen zum Reinkommen ins Thema. Damit möchte ich erstmal kurz abschließen, denn wir kommen jetzt zu einem etwas anderen Thema und verlassen eben auch das Eishockey vorübergehend, denn ein ganz wichtiger Teil der heutigen Folge ist eben auch die große Rivalität zwischen Boston und New York. Und das spielt natürlich klar im Sport eine wichtige Rolle, aber die ist eben auch noch viel deutlich älter als das. Und es gibt auch eine Rivalität tatsächlich zwischen den beiden Städten, historisch begründet, denn schon weit vor NHL, NBA, MLB, NFL gab es eine wirklich regelrechte Feindschaft zwischen Boston und New York, und die ist eben sogar älter als die Vereinigten Staaten von Amerika selbst. Aber dazu kann euch Daniel jetzt mehr sagen, denn der hat eine Geschichtsstunde zu dem Thema vorbereitet.
Und die starte ich jetzt spontan auch mit einem Quiz und formuliere den ersten Punkt meiner Notizen jetzt einfach um. Wie weit sind denn, Benny, was schätzt du, Boston und New York voneinander entfernt?
Ja, das ist natürlich was. Ich bin ja eigentlich so ein Landkartengucker immer, wenn ich hier Folgen vorbereite. Ich habe ja auch öfters mal so Informationen dabei, habe ich natürlich ausgerechnet jetzt nicht gemacht. Boston und New York, wie weit sind die voneinander entfernt? Das ist schon, glaube ich,
Luftlinie.
Luftlinie, ja, okay. Ich würde sagen, das sind 1500 Kilometer.
Ja, es sind nur 300.
Was? Ja. Weil ich weißt du, warum ich jetzt auf so eine hohe Zahl gekommen bin? Weil an der Westküste ist teilweise, wenn du mal so guckst, keine Ahnung, LA, San Francisco oder so, da denkst du, ja, das ist ja unfassbar, wie weit das ist. Und jetzt habe ich gerade an der Ostküste gedacht, dann ist das wahrscheinlich da auch so, aber nee, offensichtlich nicht. Ach, das ist ja
gerade der nördliche Fail. Gerade der nördliche Teil, aber ich weiß gar nicht, was ich geschätzt hätte jetzt, jetzt mache ich mir erst richtig Gedanken darüber. Ich habe es halt nachgeguckt, ohne mir vorher eine Größenordnung vorzustellen. Aber es ist ja schon irgendwie so, gerade der nördliche Teil der Ostküste, wenn du von oben runter gehst, da sind so viele große Städte, knubbeln sich da auf der Weltkarte, dass das Gefühl zumindest auf jeden Fall mehr ist, als das an der Westküste irgendwie der Fall ist. Da hast du dann da unten irgendwie das Los stimmt, Angeles, ja. San Francisco und was ist das, San Diego und dann ganz oben. Ganz oben dann Seattle und dazwischen gefühlt jetzt nicht so viel. Und an der Ostküste geht's dann eben von oben runter. Genau, Boston also ganz nördlich, 300 Kilometer weiter südlich, ist man dann also Luftlinie tatsächlich schon in New York. Ich glaube, wenn man den Verkehr einrechnet, dann würde die Dauer auf jeden Fall von New York nach Boston wahrscheinlich dann deutlich mehr dauern, als man das bei 300 Kilometer Luftlinie sich denken könnte. Aber nichtsdestotrotz, gemessen an der Größe der USA, ist es ja eigentlich nicht mehr als ein Katzensprung.
Absolut.
Also muss man ja wirklich sagen.
Ich bin wirklich überrascht, ja.
Deswegen fußt diese Rivalität halt auch auf einer geografischen Nähe zueinander. Und das Ganze wird eben ja durch diese Lage an der Ostküste auch historisch betrachtet wirklich verstärkt. Und wir müssen, wie du es ja auch schon angekündigt hast, wirklich bis in die Kolonialzeit zurückblicken. Also die Zeit vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn so weit geht das wirklich zurück mit der Rivalität dieser beiden Städte. Und da gibt es wirklich auch mehrere Gründe für, mehrere Aspekte, die diese Rivalität geprägt haben. Auch religiös, vor allem politisch, vor allem wirtschaftlich, bis heute auch kulturell und natürlich auch sportlich. Also das sind tatsächlich alles unterschiedliche Aspekte einer damals sich begründenden und bis heute irgendwie am Leben erhaltenen Rivalität zwischen diesen beiden Städten oder zwischen diesen beiden Metropolen, obwohl das gerade aus heutiger Sicht fast anmutet eigentlich wie ein Kampf David gegen Goliath, wenn man sich einfach nur die Bevölkerungszahl anschaut und jetzt gar nicht auf die Metropolregion angeschaut, New York mit knapp 9 Millionen Einwohnern und Boston mit gerade einmal 600.000. Das ist natürlich schon ein richtig krasser Unterschied, der aber eben auch seine Gründe hat. Schauen wir erstmal so ein bisschen auf die politischen Gründe für die Rivalität und da sind wir also wirklich in der Zeit vor der amerikanischen Unabhängigkeit, in der Zeit der europäischen Siedler, Nordamerika, das ist jetzt richtiges Schulwissen, aber das sind so Zahlen, die bleiben ja dann hängen, 1492, Christoph Kolumbus, also das muss man sich einfach nochmal klar machen, im ganz, ganz späten 15. Jahrhundert, im auslaufenden 15. Jahrhundert wurde dieser Kontinent von den Europäern ja dann überhaupt erst entdeckt und dann bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts besiedelt, vor allem eben von Europa aus in allererster Linie Briten, Franzosen, in Teilen auch Niederländer. Damit hätten wir eigentlich die drei wichtigsten Gruppen, die jetzt gleich auch für diese Rivalität irgendwie sorgen werden, eigentlich schon genannt. Und die hatten sich eben alle an der Ostseeküste der späteren USA angesiedelt, ist ja klar. Wenn man darüber will, dann muss man über den Atlantik, dann landet man eben an der Ostküste und nicht an der Westküste. Dementsprechend auch mit dieses Geknubbel an großen Städten hängt natürlich auch damit zusammen, was wir gerade eben schon mal so ein bisschen aufgeführt haben, jetzt nochmal ein bisschen außerhalb dieser Geschichtsstunde, aber das ist natürlich darauf zurückzuführen. Und wenn wir über Großbritannien, Frankreich und die Niederlande sprechen, dann waren das eben auch drei der großen Kolonialmächte Europas im 18. Jahrhundert und alle haben eben ihre Interessen auch jenseits des Atlantiks vertreten und dabei untereinander auch mehrere Kriege ausgefochten. Und innerhalb dieses Dreikampfes, so will ich es jetzt mal nennen, ging tatsächlich ein klarer Sieger später daraus hervor, zumindest was die weitere Entwicklung in Nordamerika anbelangte. Und das war Großbritannien, alles, was unter der britischen Krone damals lief. Aber obwohl sich dann im Jahr 1776 wirklich dann schließlich die 13, nicht die 13, es gab noch mehr, aber 13 britische Kolonien zusammengeschlossen haben und in der sogenannten Declaration of Independence von Thomas Jefferson ja maßgeblich verfasst, die Gründung der Vereinigten Staaten ausgerufen haben, waren im Vorfeld wirklich viele, viele Schlachten geschlagen worden. Und diese Declaration of Independence war wirklich auch der finale Schritt eben, nicht nur im Kampf dieser Kolonialmächte untereinander, sondern auch tatsächlich im Kampf, und das ist eigentlich der maßgebliche Grund für diese Unterzeichnung damals und die Gründung des Staates, zwischen den britischen Siedlern in Nordamerika und letzten Endes dem Heimatland der britischen Krone. Und zuvor, das sind noch so ein paar historische Fakten, diese Kriege untereinander habe ich angesprochen, unter anderem sehr, sehr wichtig, der sogenannte Siebenjährige Krieg, den Großbritannien und Frankreich miteinander führten, wo es eben um die Vorherrschaft in Nordamerika ging und darum, sie für England aus Sicht der Engländer eben zu festigen. Und das gelang dann tatsächlich auch in der Auseinandersetzung mit den Franzosen. Und jetzt als Dank, in Anführungsstrichen als Dank, wurden die Siedler, die an der Seite ihres Heimatlandes gegen die Franzosen gekämpft hatten, dann dadurch belohnt für den Sieg, dass sie jetzt hoch besteuert wurden. Also so ist dann die Sage von damals, denn die Kriegskassen waren leer. Dieser siebenjährige Krieg England gegen Frankreich extrem teuer gewesen und irgendwie musste die Krone schauen, wie kriegen wir das Geld wieder rein. Und dann war einer der Schritte eben auch, die Menschen in den Kolonien in Nordamerika höher zu besteuern. Darüber entbrannten fast, natürlich möchte man sagen, große Streitigkeiten und die endeten in der sogenannten Boston Tea Party. Ich glaube, das ist ein Begriff, den ganz viele schon mal gehört haben, vielleicht gar nicht so richtig nochmal genau einordnen können, was war das nochmal und wo, weiß man, aber wann genau und wozu führte das eigentlich? Am 16. Dezember 1773, das war der Tag, an dem im Hafen von Boston eben über diese hohe Besteuerung verärgerte Bürger an Bord von an Anker liegenden Schiffen der East India Company gegangen sind. Das ist auch nochmal so ein Begriff, der, glaube ich, bei vielen nochmal die Erinnerung an den Geschichtsunterricht weckt. Die East India Company, auch damals mal genannt, glaube ich, East India Trade Company, war eben eine Handelsgesellschaft, die von Großbritannien aus eben gesteuert wurde und eben vor allem in dem anderen großen Kolonialgebiet, damals eben dem heutigen Indien, von da aus eben Güter in die ganze Welt transportierte. In allererster Linie im Übrigen Tee. Und Tee damals ein wahnsinnig großes Handelsmittel, auch im Zwischenhandel tatsächlich. Also da verdiente also nicht nur die East India Company dran, sondern wenn man irgendwo dann an Land ging, dann übernahmen Zwischenhändler das Werk und verdienten am Teehandel richtig, richtig Geld. Eben so lange, bis die Steuern darauf erhöht wurden. Das ging dann so weit, dass man in Boston sich sagte, das Spiel machen wir nicht mehr mit und hier geht kein britischer Tee, beziehungsweise andersrum, kein indischer Tee von der East India Company mehr hier an Land, sondern, und das war damals dann wiederum ganz groß, ich entferne mich meilenweit von meinem Skript, aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem, es wurde illegal niederländischer Tee tatsächlich gehandelt. Auch die hatten eine westindische Handelskompanie, der war allerdings deutlich weniger besteuert und daran ließ sich noch mehr Geld verdienen, zumal eben auch dieser Zwischenhandel von der britischen East India Company dann verboten wurde. Am Ende des Tages, dieses 16. Dezember 1773, war es eben so, dass die verärgerten und vor allem davon betroffenen Bürger aus Boston an Deck gegangen sind bei diesen Schiffen, teilweise auch in Verkleidungen, wozu das dann noch führte, das will ich jetzt mal außen vor lassen, das will ich nicht so schnell abhandeln, die haben sich so ein bisschen wie Mohawks verkleidet, da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, was bedeutet das, also es ist ein Indianerstamm damals gewesen, was bedeutet das, wie ist das geschichtlich zu deuten, das will ich an dieser Stelle mal außen vor lassen, weil das wirklich, da muss man sehr, einfach auch sehr genau sein, das lassen wir jetzt mal weg, es geht in erster Linie für uns jetzt darum, dass 342 Kisten Tee von diesen an Anker liegenden Schiffen wirklich ins Hafenbecken geworfen wurden, das ist alles letzten Endes eigentlich erstmal nur ein symbolischer Akt, weil diese 342 Kisten natürlich jetzt viel waren. Das waren insgesamt 3 Schiffsladungen Tee, die da von Bord geworfen wurden. Das hat jetzt nicht den Teehandel ruiniert, aber es hat für ein Gefühl gesorgt, dass sich die britischen Siedler in diesen Kolonien im nördlichen Teil der Ostküste, beziehungsweise eigentlich die ganze Ostküste entlang vom Heimatland endgültig emanzipieren. Man war jetzt halt schon über Jahrhunderte hinweg dorthin gesiedelt, es bildeten sich eigene Gruppen, eigene Communities, eine eigene Identität und jetzt war es anscheinend an der Zeit, daraus auch eine Unabhängigkeit zu machen. Und so gilt diese Boston Tea Party als wirkliches Schlüsselereignis, 1773, damit nur wenige Jahre, 3 Jahre bevor es dann zu dieser Unterzeichnung der Declaration of Independence kam und dementsprechend gilt Boston und diese Boston Tea Party wirklich auch so ein bisschen als Gründungsort eigentlich für diese Idee, sich endgültig dann von der britischen Krone loszusagen. Und das bedeutet natürlich auch was für das Selbstverständnis einer Stadt wie Boston. Das war eben völlig klar. Und Dazu kommt jetzt dann noch eine zweite Auseinandersetzung, wenn wir jetzt noch New York ins Spiel bringen wollen. Denn nicht nur die Franzosen wollten sich ja auch im Norden Amerikas so niederlassen, wie das die Briten getan haben. Es gab noch auch eine weitere Kolonialmacht, die ich schon angesprochen habe, nämlich die Niederländer. Und auch die lieferten sich mit der britischen Krone viele, viele Kriege. Über 130 Jahre lang im 17., 18. Jahrhundert gab es drei große Seekriege zwischen Großbritannien und dem und den Niederlanden. Und während Boston und damit auch der Hafen von Boston ja schon lange in Händen der britischen Siedler lag, so war das in der Nachbarstadt New York, so will ich sie jetzt mal nennen, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts zunächst ganz anders. Die Stadt hieß ja auch tatsächlich, das werden bestimmt viele von euch wissen, bevor sie New York hieß, erstmal New Amsterdam. Das allerdings nur bis ins Jahr 1664 hinein, das war nämlich genau so lange, bis die Briten diese Stadt dann kampflos einnahmen. Und sie in New York umbenannten tatsächlich. Also das hängt dann auch da direkt miteinander zusammen. Boston, dann 300 Kilometer weiter oben. Die Engländer kamen runter und nahmen New Amsterdam ein, nannten es um. Was aber nicht bedeutete, dass reiche niederländische Handelsfamilien, vielleicht sagt euch der Name Stuyvesant auch noch was, das ist so einer der ganz großen Namen von damals, weiter auch einen wichtigen Teil der Bevölkerung in New York ausmachten. Aber natürlich haben wir jetzt auch die Basis für eine Konkurrenz, denn auch wenn die Übernahme oder das Einnehmen dieser neuen Stadt oder dieser Stadt dann ohne große Kampfhandlungen von sich gegangen war, war das natürlich gerade vielen britischen, niederländischen Siedlern da alles andere als recht, dass sich jetzt da die Briten breit machten, und alleine das sorgte schon für eine große Konkurrenzsituation von sich aus. Nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, New York war und blieb auch lange niederländisch geprägt, und so war eben dieses Konkurrenzdenken auch in Richtung Boston, eben der Stadt der britischen Siedler, schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts fest verankert. Ja, dann gibt's dazu noch eine wirtschaftliche Komponente. Boston, die vielleicht wichtigste Stadt im Prozess der amerikanischen Staatsgründung, habe ich ja gerade gesagt, verlor aber dann tatsächlich gegenüber New York nach der Gründung der USA 1776 wirklich, wirklich schnell an Boden. Und der Grund dafür sind die Häfen tatsächlich gewesen. Der Hafen von New York war schon bis 1790, also keine 20 Jahre nach Gründung der USA, zum modernsten und größten Hafen der Welt geworden. Und hätte Boston jetzt da vielleicht durch Aufrüstung den Rückstand nochmal was wettmachen können, so hatte dann kurze Zeit später New York wirklich einen Wettbewerbsvorteil, der unschlagbar war, und das war der Hudson River, dieser unfassbar große Fluss, der es eben ermöglichte, dass auch die größten Schiffe bis ins Landesinnere fahren konnten. Und als dann auch noch, ich glaube 1825 war es, ein Kanal eröffnet wurde, der die Schiffsroute zum Eriesee erschlossen hat, dann war wirklich eigentlich der Handel auch innerhalb der USA von New York aus nicht mehr zu bremsen. Das kann man wirklich nicht hoch genug bewerten, wie krass dieser Schritt war. Das hört sich jetzt alles irgendwie so ein bisschen an wie eine ganz normale Geschichtserzählung, aber man muss sich das einfach vorstellen, was das bedeutet hat. Bis dahin, bis dieser Kanal bis zum Eriesee offen war, konnten Güter ins Landesinnere von der Ostküste aus wirklich nur auf dem Straßenweg, Straße ist ein großes Wort für diese Zeit, und vor allem von Ochsen gezogenen Wagen transportiert werden. Das heißt also mehr oder weniger im Schritttempo. Und das ging jetzt eben viel schneller, und zum anderen über ein sich extrem weit erstreckendes Gebiet, denn vielleicht wisst ihr das, es gibt fünf große Seen in Nordamerika, den Eriesee, dann gibt's den Huronsee, den Oberen See und dann die, ja, eigentlich bekanntesten, den Lake Michigan oder Michigansee und den Lake Ontario oder Ontariosee. Und diese fünf Seen hängen alle miteinander zusammen. Das heißt, hat man Zugang zu einem See mit dem Schiff, dann hat man auch Zugang zu allen. Und die erstrecken sich jetzt im Nordosten der USA über 5, 6, 7 Bundesländer, bin ich gar nicht so genau sicher, wenn man so auf die Karte guckt, so fast bis zur Hälfte. Und wenn man dann noch die gesamte Ostküste mit dem Atlantik mit dazu nimmt, dann hat man auf einmal ein riesengroßes Gebiet in den USA und dem heutigen Kanada, das eben durch den Schiffshandel direkt erschlossen werden kann. Also ohne Pause konnte man jetzt vom Hafen von Amsterdam oder von Plymouth oder von wo auch immer, konnte man mit dem Schiff ja bis in den Lake Michigan fahren. Und das war natürlich ein unglaublicher Fortschritt. Und das Tor zu dieser neuen Welt, das war New York und das war nicht Boston. Und das ist eben, damit hat man wirtschaftlich den Konkurrenten 300 Meter weiter oben endgültig überholt. 300
Kilometer.
was habe ich gesagt?
300 Meter?
Ja, nee, ein bisschen mehr ist doch. Gut, das ist also der große wirtschaftliche Punkt, der eben damals seine Begründung fand und sich bis heute fortzieht. Also New York, das größte Wirtschaftszentrum mit, das größte Wirtschaftszentrum weiterhin der Welt. Erst recht, wenn man die Metropolregion mit reinnimmt. Und ja, da könnte man noch weitermachen. Ich habe auch gesagt, die Punkte Kultur und Bildung, das mache ich jetzt auch, aber dann doch extrem kurz, weil das so ein Punkt ist, wo vielleicht Boston heute noch die Nase vorne hat oder wo man vielleicht auch gerne glaubt in Boston. Man hat da die Nase vorne. Damals extrem britisch geprägt, habe ich ja gesagt, und auch britische Tradition gelebt. Das galt auch, was Bildung anging. Also Geisteswissenschaften standen damals sehr hoch im Kurs. Es entwickelten sich in Boston erste philosophische Strömungen, die wirklich begründet waren in den USA. Ansonsten haben wir ja alle philosophischen Strömungen, die gehen auf Europa aus, sei es jetzt in Griechenland, im antiken Griechenland, in Rom oder später dann in der Renaissance in Europa. Und hier gab es dann wirklich erste Entwicklungen, wirklich aus den USA selber hinaus, und die kamen alle aus Boston. Es gab große, große Schriftsteller, einer davon zum Beispiel Nathaniel Hawthorne, der Scharlachrote Buchstabe, eins der bekanntesten Bücher in den USA oder in der Geschichte der USA. Da ist Boston so weit vorne, dass ja bis heute eigentlich der Begriff Harvard ein Weltbegriff ist. Vielleicht die bekannteste Universität der Welt, die Harvard University, und dazu auch noch das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, auch da beheimatet, zwei der prestigeträchtigsten, natürlich beides Ivy League Schulen, also Welt, mit absolutem Weltruhm, sind in oder direkt um Boston bis heute noch angesiedelt. Und da muss man dann sagen, zumindest was den Namen angeht, auch wenn New York natürlich fantastische Universitäten hat, aber da kann New York dann auch tatsächlich bis heute, würde ich zumindest auch sagen, gefühlt weiterhin nicht so ganz mithalten. Denn ich glaube, wenn man die Wahl hat, findet man jetzt Harvard cooler oder die New York University. Da gibt es dann relativ wenige, die auf New York gehen, glaube ich. Zumal, es ist ja nur 300 Kilometer bis runter, kann man ja dann auch noch hinfahren. Richtig. Genau, ansonsten, also das, was das angeht, dann sicherlich noch so dieser eine Punkt, dass das kleine Boston so da die Nase irgendwie vorne hat. Insgesamt würde ich aber auch sagen, gerade was, wie es heute ist, ist es dann so doch eher eine persönliche Vorliebe, ob man jetzt New York besser findet oder ob man Boston besser findet. Und gerade so für Leute wie uns, sage ich jetzt mal, die von außen da drauf schauen und sportbegeistert sind, ist ja, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium die Liebe zu den unterschiedlichen Sportteams tatsächlich. Und da sind wir im Prinzip wieder bei dir angekommen, Benny, denn da hast du noch eine kleine, auch historische Einordnung zu.
Ja, genau. Zumindest mal kurz ein bisschen. Kommen wir uns jetzt nochmal an Boston gegen New York im Sport. Wie sieht das denn überhaupt aus? Oder wie sah das denn überhaupt aus? Wie ging das los? Und ja, wenn wir auf die sportliche Rivalität zwischen Boston und New York blicken, müssen wir ziemlich weit zurückgehen. Zwar nicht ganz so weit, wie Daniel eben zurückgegangen ist. Übrigens, vielen Dank natürlich. Sorry, bin ich jetzt einfach eingestiegen, ne?
Danke gerne. Für die Geschichte. Wir haben ja direkt zum Weitermachen übergeleitet.
Das stimmt. Aber auch die Rivalität im Sport ist teilweise schon über 100 Jahre alt. Und auch wenn es, das habe ich eben schon mal angesprochen, in den einzelnen relevanten Sportarten mal größere, mal kleinere Rivalitäten gibt, ist es eigentlich relativ klar in den USA, wenn es um Sportstädte an sich geht, steht Boston gegen New York oder New York gegen Boston bei den meisten wirklich an der Spitze. Und um das ein bisschen aufzudröseln, erstmal zur Erklärung, welchen Sportarten überhaupt gemeint sind oder welche gleich hier kurz mal vorkommen werden. Viele werden es wissen, aber dennoch, wir sprechen von Baseball, also der MLB, der Major League Baseball, von Football, American Football, der National Football League, vom Basketball natürlich, der NBA, der National Basketball Association, und auch vom Eishockey, der National Hockey League, der NHL. So, und New York und Boston haben als alle Städte in allen vier, als Städte in allen vier Sportarten zusammen tatsächlich die meisten Meisterschaften in der US-Sportgeschichte gesammelt, wenn man sich diese vier großen Ligen ansieht und alle quasi Titel in den vier Ligen, die ich gerade genannt habe, für Städte addiert. Und wenn man das macht, dann kommt man bei New York auf 54 Meisterschaften und bei Boston auf 39 Meisterschaften. Gefolgt kommen dann Chicago und Los Angeles mit 29 und 25 Titel. Die sind da also schon deutlich hinterher. Ich muss auch ehrlich aber sagen, ich persönlich hätte LA gedacht, hat mehr als 25, wenn ich mir dieses Verhältnis hier angucke. Da war ich schon ein bisschen überrascht, wenn man überlegt, dass 17 davon auf die Lakers fallen, ist der Rest nicht besonders erfolgreich gewesen. So drücke ich es mal vorsichtig aus. So, bei New York sorgt vor allem eben Baseball für diese hohe Zahl, denn New Yorker Teams, allen voran die New York Yankees, haben zusammen 35 MLB-Titel geholt. Da muss man auch deutlich sagen, wenn man Baseball bei New York aus der ganzen Nummer rauszieht, dann ja, sieht's auch nicht mehr ganz so toll aus. Boston kommt dank der Boston Red Sox, da sind wir auch im Baseball, auf immer noch respektable 10 Meistertitel, aber liegt natürlich schon deutlich hinter den Yankees. Dafür dominiert Boston eben in der NBA und ist gemeinsam mit den Los Angeles Lakers, sind hier die Boston Celtics, Rekordmeister in der NBA mit 17 Titeln. Da können, wenn man jetzt nochmal auf New York schaut, die New York Knicks mit gerade mal 2 Titeln nicht mal, wirklich nicht mal annähernd mithalten. Im Football wiederum ist es deutlich enger. Dort kommen die New York Giants auf 4 Super Bowl-Siege. Die New England Patriots, angesiedelt in Foxborough, also einem Vorort von Boston, und werden daher schon auch grundsätzlich immer zu den Bostoner Mannschaften gezählt. Die kommen auf 6 und die Giants haben zusätzlich noch 4 NFL-Meisterschaften vor der Einführung des Super Bowls. Die New York Jets, King of Queens-Fans werden sie natürlich vor allen Dingen auch kennen, wenn man jetzt vielleicht mit Football nicht so viel zu tun hat. Die haben nur einen Titel geholt, sind aber gerade in Bezug auf Rivalitäten trotzdem sehr relevant, dazu aber gleich nochmal mehr. Und noch ein kurzer Blick in die NHL. Natürlich heute unsere Hauptliga für die Folge. Da landen wir bei 6 Meisterschaften für die Bruins und bei 8 für New Yorker Teams, jeweils 4 für die New York Rangers und 4 nochmal für die New York Islanders. Da ist es also tatsächlich relativ ausgeglichen. Da bleibt jetzt natürlich die Frage, wie verteilen sich denn die Rivalitäten in den einzelnen Sportarten und wo gibt es da große Unterschiede? Und dann die letzte Frage, also gibt es große Unterschiede, die muss man wirklich mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt sogar wirklich sehr große Unterschiede, denn obwohl in allen 4 Sportarten Boston und New York mal größere, mal kleinere Rivalen waren mit den einzelnen Teams, gilt wirklich nur in einer einzigen Sportart das Duell Boston gegen New York auch wirklich als die größte Rivalität in der jeweiligen Sportart. Und das ist im Baseball der Fall mit den New York Yankees gegen die Boston Red Sox. Es ist die wohl älteste erbitterte Rivalität im US-Sport, da beide Mannschaften schon Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurden. Und tatsächlich, ich habe ja eben kurz über Phil Esposito gesprochen, Ein Wechsel, der durchaus für Aufsehen gesorgt hat in der NHL Mitte der 70er. Der Topscorer, der Top-Torjäger der Bruins wechselt zu den Rangers. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist wirklich nur ein kleiner Punkt im Prinzip im Vergleich zu dem großen Wechsel, der diese riesige Rivalität im Baseball zwischen den Yankees und Red Sox im Prinzip ins Rollen brachte, nämlich dem Wechsel von Babe Ruth, dem, ich glaube, wahrscheinlich historisch gesehen bekanntesten Baseballspieler der Geschichte, würde ich denken. Einer der besten Spieler aller Zeiten. Der hat nämlich bei den Boston Red Sox in den 1910er Jahren, ich glaube zwischen 14 und 18 oder so, bei den Red Sox gespielt, war da ein absoluter Topstar, ist mit den Red Sox zweimal Meister geworden, hat die Liga mit Homeruns angeführt, etc. Und der wechselte eben bis 1919 war er bei den Red Sox. Und der wechselte eben 1920 zu den New York Yankees. Und das war wirklich ein kolossaler Wechsel im Sport, wahrscheinlich der damaligen Zeit der größte Wechsel überhaupt weltweit im Sport, glaube ich, kann man ziemlich sicher sagen. Und der sorgte wirklich für eine erbitterte Rivalität. Der wurde dann bei den Yankees eigentlich sogar zu noch einem größeren Star und zu noch einer größeren Legende. Wirklich, wir reden dann von einem wirklich über den Sport hinaus Star. Also wenn man sich da heute mal mit den 1920er Jahren beschäftigt, dann gibt es eigentlich in den USA nur 2 Sportler, wo man wirklich sagen kann, die haben wirklich die Grenzen des Sports so dermaßen überschritten, dass die wirklich dann auch in der Filmbranche, in der Kultur etc. überall mit bei den großen Stars dabei waren. Und das waren eben Babe Ruth im Baseball und Jack Dempsey im Boxen. Das waren also die einzigen beiden Namen, die da wirklich eine Rolle gespielt haben zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dieser Wechsel von Ruth zu den Yankees im Baseball, der hat eben wirklich für eine der erbittertsten Rivalitäten im US-Sport gesorgt. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist wirklich, und die spielen natürlich auch sehr häufig gegeneinander im Jahr. Ich meine, in der MLB gibt es, glaube ich, 162 Saisonspiele, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich bin relativ sicher bei der Zahl. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die im Jahr gegeneinander spielen, aber man kann sich schon vorstellen, da kommt einiges zusammen.
Die haben doch auch so Serien, ne?
Genau,
dass die dann in mehreren dann, Tagen hintereinander
genau, direkt immer wieder gegeneinander spielen. Die Red Sox für 3 Tage nach New York oder so und dann spielen die direkt 3 Tage hintereinander, genau, richtig.
Da wechselt dann der Pitcher. Ganz kurz, ja. Das ist auch der größte Bullshit, den es gibt, ne? Diese 162 Saisonspiele in einer Sportart, wo ein Spiel ohnehin schon gefühlt 8 Jahre dauert und nichts passiert. Also das ist für mich das weiterhin eins der größten Rätsel, wie diese Sportart so beliebt werden konnte. Die hat ja Potenzial, aber das muss man noch mal ein bisschen, naja, komm.
So. Daniel, wissen wir, moderner Fünfkampf und Baseball, das wäre nicht mehr seine Sportarten. So viel können wir auf jeden Fall schon mal sagen. So, dann noch einen kurzen Blick in die NBA. Da ist Boston zwar ebenfalls Teil der größten Rivalität der Sportart, das kann man auch eigentlich so sagen, aber das hat da nichts mit den New York Knicks oder den Brooklyn Nets aus heutiger Sicht zu tun, sondern vielmehr gilt dort das Duell Boston Celtics gegen die Los Angeles Lakers als größte Rivalität der NBA-Geschichte, vor allen Dingen auch sportlich begründet. In den 80ern war ja, also Lakers-Celtics in den 80ern, das ist ja, wirklich, lässt ja jeden Basketball-Fan mit der Zunge schnalzen, was da los war. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, das Duell Celtics gegen die Knicks sollte man auch nicht unterschätzen, finde ich, weil beide Teams, jeweils 1946 gegründet, sind tatsächlich die beiden ältesten NBA-Clubs, die seit der Gründung bis heute immer in der gleichen Stadt ansässig waren. Also die haben da wirklich eine große Tradition, die sie verbindet. Und auch wenn es bei den Spielen beider Teams durchaus mal hoch hergehen kann, sind die Knicks allerdings dann eben sportlich in den vergangenen Jahrzehnten bis auf die 90er, mit die Zeit damals mit Patrick Ewing und so, eigentlich zu schwach gewesen, um wirklich große Rivalen der Celtics zu sein. Also das Celtics-Knicks, wie gesagt, sicherlich ein Spiel, wo man sagen würde, auch klar, aber das ist jetzt nicht, dass man sagen würde, das ist jetzt eine besonders große Rivalität. In der NFL stehen, wenn es um die größten Rivalitäten der Geschichte geht, andere Städte und Teams ganz vorne. Das muss man einfach sagen. Also am häufigsten genannt werden wahrscheinlich die Duelle Chicago Bears gegen Green Bay Packers und auch Pittsburgh Steelers gegen Baltimore Ravens. Das sind so die zwei großen Klassiker, sage ich mal. Der größte Rivale der New York Giants dürften vielmehr die Philadelphia Eagles sein oder auch die Dallas Cowboys, die sind natürlich auch America's Team, wie sie ja genannt werden, ja. Sind natürlich auch Teil vieler großer Rivalitäten, aber dennoch spielt Boston gegen New York hier ebenfalls eine durchaus größere Rolle, allerdings mit der Paarung New England Patriots gegen die New York Jets, denn vor allem in den 90ern und 2000ern sorgten hier einige umstrittene Trainerwechsel für ziemlich hitzige Stimmung neben dem Platz, also da gab es mal ein paar Wechsel, da sieht man auch wieder, wie ja, personelle Entscheidungen, einfach, klar, wir hatten es bei Babe Ruth, das war natürlich ein Riesending, aber auch hier sowas, ne, da geht ein guter Trainer von Team A zu Team B etc. und das sorgt wirklich dann für hitzige Stimmung neben dem Platz, die sich dann manchmal auch aufs Footballfeld überträgt, aber das sind natürlich jetzt keine Sachen, wo man sagt, das zieht sich über Jahrzehnte hinweg, dass man irgendwie sagt, boah, das ist jetzt hier das große Derby, wie man jetzt im deutschen Fußball zum Beispiel sagen würde. Und dann kommen wir noch zur NHL und dort sind die größten Rivalitäten hier wahrscheinlich, also ich sag mal so, ohne die Montreal Canadiens geht eigentlich nichts, wenn man ganz da vorne will, bei großen Rivalitäten. Da spricht man wahrscheinlich von den Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs, aber auch die Canadiens gegen die Boston Bruins. Das ist durchaus auch wirklich eine Rivalität, die ganz, ganz weit oben immer auf den Listen so steht. Die New York Rangers hingegen, die finden beim Eishockey ihre größten Derbys, nenne ich sie jetzt mal, noch wirklich eher im lokalen Bereich. Auch wenn ich ja eben lernen musste, dass Boston nicht so weit weg ist, wie ich dachte, von New York, haben die New York Rangers eben hier Duelle mit den New Jersey Devils und auch den New York Islanders, was ja wirklich ein Stadtderby ist. Die sind da eigentlich wirklich größer. Dennoch findet man in Listen, wenn man so guckt, was sind die größten NHL-Rivalitäten und da mal über Jahrzehnte hinweg geht, wird auch öfters mal das Duell Boston Bruins gegen die New York Rangers genannt. Und spannend ist daran, vor allen Dingen eben auch für unsere heutige Folge, ein Jahrzehnt wird da vor allem immer hervorgehoben und das sind eben die 70er. Und genau in dem Jahrzehnt sind wir ja jetzt gleich bei der Folge. Aber natürlich spielt natürlich auch mit rein, beide waren, wie ich es anfangs schon mal gesagt habe, auch Teil der Original Six in der NHL, also der allerersten sechs Teams und entsprechend natürlich auch klar, ne, wenn man sich so oft begegnet über so viele Jahrzehnte, ist ja völlig normal, dass sich da auch Sachen immer weiter aufstauen können, hochsteigen können, gerade in bestimmten Generationen. So, aber da sind wir jetzt bei den 70ern, ich habe sie gerade angesprochen, das ist so die größte Zeit der Bruins-Rangers-Rivalität, also um es nochmal zusammenzufassen, wenn wir sportlich bei beiden Städten sind, Baseball steht ganz klar vorne, Yankees-Red Sox, das ist wirklich das große Spiel, das ist auch wirklich immer wieder ein Highlight, auch wenn man nicht, kann mich erinnern, als ich 2010, 11 mal jeweils für ein paar Wochen in den USA war und wenn da irgendwie Baseball war und gerade das Spiel war oder so, da wird auch wirklich richtig hinpromotet. Das ist kein normales Baseballspiel, auch wenn es während der regulären Saison stattfindet. Und während es eben bei den anderen drei Sportarten, sag ich mal Höhen, mal Tiefen gibt, durchaus auch mal größere Rivalitäten, kann man aber jetzt nicht sagen, dass wir da, also da sind wir sportlich nicht so, wie es man sonst bei den beiden Städten Boston und New York denken würde. Da ist es dann doch eher, sind es über die Zeit hinweg andere Sachen. Also Boston, LA zum Beispiel, das könnte ja kaum weiter voneinander entfernt sein. Komplett von der Ostküste bis an die Westküste. Und nichtsdestotrotz ist eben aufgrund der sportlichen Situation diese Paarung in der NBA, ja, also einfach ganz, ganz groß, kann man nicht anders sagen. So, wie gesagt, wir waren jetzt bei der NHL am Ende in den 70ern mit den Bruins und den Rangers und da sind wir dann eben in dem Jahrzehnt, um das es heute geht und das Skandalspiel im Dezember 1979, kurz vor den Weihnachtstagen damals Und das war nicht nur das letzte Duell tatsächlich beider Teams in den 70ern. Klar, es war der 23. Dezember 1979. Viel Zeit war nicht mehr danach. Aber das war, ich würde sagen, nach meiner Recherche bin ich relativ zuversichtlich sagen zu können, das war auch der Höhepunkt der Rivalität zwischen Boston und New York im Eishockey. Tatsächlich dieses Spiel, auf das wir gleich kommen. Aber vorher machen wir eine kurze Pause, weil dieses Spiel am 23. September 1979 an einem Sonntag stattgefunden hat. Passt es heute, finde ich, sehr gut, dass wir heute nochmal den alten Schattenseiten-Klassiker rausholen und Sunday in der Pause spielen. Und danach melde ich mich zurück und dann sind wir dann auch relativ schnell bei dem großen Skandalspiel 79 und der Schuhschlägerei. Bis gleich. Damit nähern wir uns jetzt auch dem 23. Dezember 1979, eben dem Tag des Skandalspiels. Ein kurzer Blick auf den Saisonverlauf bis dahin. Die Bruins und Rangers gehörten zur damaligen Zeit wirklich zu den 5-6 besten Teams der NHL in der Saison. Im Vorjahr der Saison 1978-79 schafften es beide bis ins Playoff-Halbfinale. Die Rangers dann sogar bis ins Stanley Cup-Finale, wo man eben den Canadiens unterlag, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Entsprechend hoch waren aber dann auch die Erwartungen, sowohl bei den Bruins als auch bei den Rangers für die nächste Saison, also für die Saison 79-80. Und die begann, wie gewohnt aus der NHL, so um den 10. Oktober herum, plus minus immer. Und bis zum 23. Dezember waren also noch knapp 2,5 Monate Eishockey zu spielen. Und ein direktes Aufeinandertreffen der Bruins und Rangers gab es vor dem 23. Dezember 1979 nicht. Denn beide spielten in anderen Divisions, hatten daher deutlich weniger direkte Duelle gegeneinander als mit direkten Konkurrenten einer Division. Wir haben das, glaube ich, schon ein paar Mal im US-Sport angesprochen. Ich will das jetzt gar nicht nochmal näher ausführen oder so, aber das ist ja dann meistens in Conferences aufgeteilt. In der NHL war es mal anders. Heute ist es jetzt auch eine Western Conference und eine Eastern Conference, wo das Land quasi geteilt ist und dann entsprechend nochmal in einzelnen Divisions. Das war in der NHL früher mal anders. Die hießen, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ich glaube irgendwie Campbell Conference und Smith Conference oder sowas nach, ich glaube, ehemaligen Liga-Präsidenten benannt. Das hat jetzt allerdings für mein Befinden, auch wenn wir eben festgestellt haben, als Daniel mich gefragt hat, was ich geografisch noch Nachholbedarf habe in den USA, hat das aber nach meinem Empfinden nicht wirklich viel mit Nähe zueinander zu tun gehabt. Denn damals waren sie, die Rangers und die Bruins, nicht mal in der gleichen Conference. Und das ist natürlich bei 300 Kilometern Abstand, wenn man weiß, wie groß das Land ist und auch noch Kanada dabei ist bei der NHL mit mehreren Teams, natürlich jetzt, sage ich mal, rein aus logistischer Sicht nicht sinnvoll. Ne? Aber wie gesagt, beide spielten in anderen Divisions, auch heute noch, und hatten entsprechend weniger Spiele. Sportlich lief es aber damals für beide Teams wirklich gut, wenn auch vielleicht nicht überragend, aber bis zum 23. Dezember lagen die Rangers in ihrer damaligen Division auf Platz 2 hinter dem Liga-Primus, den Philadelphia Flyers, die meisten Punkte in der NHL zum Zeitpunkt hatten. Mit 37 Punkten, 2 Punkte gibt's für den Sieg, waren sie aber das zweitbeste Team ihrer Conference. Und genauso sah es auch bei den Boston Bruins aus. Die waren ebenfalls Zweiter in ihrer Division hinter den Buffalo Sabres und waren auch hier das zweitbeste Team in der gesamten Conference. Also eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt so die Tabellen so nimmt, kann man sagen, gehörten sie zu den 4 besten Teams der NHL. Somit wurde das Spiel am 23. Dezember zwischen den Rangers und Bruins auch wirklich zu einem echten Spitzenspiel. Quasi ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, nenne ich es jetzt mal, vor allem für Eishockey-Fans an der Ostküste der USA. Heimrecht hatten die New York Rangers. Entsprechend fand das Spiel im legendären Madison Square Garden in New York City statt. Die Arena war damals schon wirklich weltbekannt, nicht zuletzt auch natürlich als Austragungsort der beiden ersten Kämpfe zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier 1971 und 1974. Das waren ja wirklich weltweite Events und entsprechend hat natürlich auch der Madison Square Garden weltweit Erwähnung gefunden damals. Und die Rangers, die waren zur damaligen Zeit, Ende der 1970er, auch das Team mit dem höchsten Zuschauerschnitt in der gesamten NHL. Pro Spiel kamen knapp 17.400 Fans in den Madison Square Garden. Und mal zum Vergleich, damit schlugen sie zum Beispiel die New York Knicks in der NBA, die ja auch im Madison Square Garden spielten, damals deutlich. Ende der 70er, Anfang der 80er, konnten die Knicks wirklich froh sein, wenn sie auf einen 13.000er Schnitt kamen. Also da war ganz klar, waren die Rangers da. Hätte ich jetzt aus heutiger Sicht auch nicht so gedacht. Aber dann sieht man auch mal, wie sich das in den Jahrzehnten so verändern kann. Mittlerweile ist ja bei den Knicks eigentlich so gut wie immer ausverkauft mit, ich glaube, etwas mehr als 19.000 passen da beim Basketball aktuell in den Madison Square Garden. Aber damals waren wirklich die Rangers ganz klar der Publikumsmagnet, wenn man jetzt mit Basketball und Eishockey guckt. Baseball und Football spielen ja logischerweise in anderen Stadien statt. Offen, logischerweise. So, also das Duell der Bruins bei den Rangers war also wirklich in vielerlei Hinsicht ein echtes Spitzenspiel und es begann auch auf dem Eis wirklich gut für die Rangers, denn nach knapp 10 Minuten im ersten Drittel gingen sie durch ein Tor von Verteidiger Mario Marois in Führung. Die Bruins konnten kurz nach Beginn des zweiten Drittels zwar dank eines Tors von Rick Middleton ausgleichen, aber die Rangers blieben am Drücker und konnten in der vierten Minute des zweiten Drittels in Überzahl durch Don Murdock wieder in Führung gehen. In der 19. Minute gelang ihnen, des zweiten Drittels gelang ihnen durch Anders Hedberg dann sogar die 3:1 Führung. Aber Eishockey-Fans werden es wissen, eine Zwei-Tore-Führung, das ist jetzt nicht unbedingt eine Vorentscheidung, vor allem nicht, wenn noch ein ganzes Drittel zu spielen ist. Dennoch sah es natürlich vor dem letzten Drittel wirklich gut aus für die Rangers. Ein Heimsieg kurz vor Weihnachten schien in greifbarer Nähe. Doch nach einer 2-Minuten-Strafe, nach nur 29 Sekunden gegen die Rangers, wendete sich das Blatt. Die Bruins kamen mit einem wirklichen Doppelschlag in der zweiten und dritten Minute durch Terry O'Reilly und Bobby Lalonde zurück und es stand plötzlich 3:3. Es blieb dann ein umkämpftes Spiel bis zum Schluss, aber es waren dann die Bruins, die einen vorentscheidenden Schlag setzen konnten. Knapp 6,5 Minuten vor Ende des Spiels erzielte Stan Jonathan, der gleich noch eine größere Rolle spielen wird, mit einem wirklich sauberen Handgelenkschuss aus dem Zentrum das 4:3 für Boston. Das kann ich so genau sagen, weil ich dieses Tor gesehen habe, denn das komplette Spiel und auch das, was danach ist, habe ich euch in die Shownotes gepackt. Das gibt's tatsächlich als, ich sag mal, 2 Stunden und 6 oder sowas bei YouTube zu sehen. Natürlich mit einer Bildqualität, die jetzt nicht unbedingt zu vergleichen ist. Ich sag mal so, ich höre öfters mal so im Freundeskreis oder so Leute, die mir sagen, ich guck nicht so gerne Eishockey, weil ich Probleme habe, dem Puck zu folgen im Fernsehen. Wenn man sich dieses YouTube-Video anguckt, dann wird es besonders schwer. Da ist wirklich der Puck, also da kann man nur erahnen, aufgrund der Bildqualität, kann man nur erahnen, wo sich der Puck befindet. Nichtsdestotrotz kann man sicher sagen, es war ein Handgelenkschuss aus dem Zentrum, der das 4:3 für Boston durch Stan Jonathan brachte. Und das Ende des Spiels, das war dann nochmal wirklich richtig dramatisch. Es war natürlich nur ein Tor Unterschied und die Rangers nahmen, wie man das auch heute noch aus dem Eishockey kennt, in der Schlussphase den Torwart raus, um dann mit 6 Feldspielern vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzwingen. Doch Boston verteidigt gut, bekommt dann wenige Sekunden vor Schluss sogar die Chance auf das spielentscheidende Tor. Doch ein Schuss auf den leeren Rangers-Kasten wird von einem Verteidiger abgeblockt. Und es sind wirklich nur noch die letzten Sekunden und das Spiel scheint eigentlich entschieden, als die Rangers plötzlich mit 2 schnellen Pässen den völlig freistehenden, ausgerechnet, muss man sagen, Phil Esposito finden, den ehemaligen Boston-Torjäger, der wirklich so an der blauen Linie gelauert hat, sage ich mal, und dann wirklich einen Pass kriegt und die ganze Boston-Defensive völlig verdutzt und Esposito, der eben die Jahre zuvor dann in Boston vom Hof gejagt wurde, steht wirklich alleine an dieser blauen Linie, bekommt die Scheibe und startet mit dem Puck ins Bruins-Drittel, läuft unbedrängt auf Bruins-Torhüter Jerry Cheevers zu. Eine ganz klassische 1:1-Situation, wie man sie jetzt auch vom Penalty-Shootout oder so kennt. Also wirklich so eine Situation ist, das kann man sich gut angucken. Und Esposito schießt, aber Cheevers pariert mit einem starken Reflex und knapp 4 Sekunden später danach, dann ertönt das Signal für das Spielende. Die Sirene ertönt und die Bruins gewinnen auswärts in New York mit 4:3, nachdem sie 2-mal in Rückstand lagen und eben Esposito den Ausgleich auf dem Schläger hatte. Wenige Sekunden Verschluss. Also wirklich ein dramatisches Finale und für die Rangers natürlich eine sehr bittere Pleite. Die Kamera bleibt nach dem Ende des Spiels erstmal noch auf dem wirklich völlig frustrierten Esposito, der schlägt vor Wut mit seinem Schläger auf das Eis, sodass der Schläger zerbricht und fährt danach sofort in die Kabine. Den sieht man danach nicht mehr. Aber noch während Esposito im Kabinengang ist, heizt die Stimmung auf dem Eis sich deutlich auf. Ist ganz witzig in der TV-Übertragung, weil die Kommentatoren sprechen eigentlich noch kurz über die Chance von Esposito. Und dann sieht man, wie der quasi zwischen den Bänken Richtung Kabinengang geht. Und dann ist mehr so eine Totale zu sehen im Bild. Und dann sprechen die noch kurz und einer von denen unterbricht ihn dann so mit so Worten wie "Oh, we got a problem here" oder so. Also wir haben ein Problem. Und dann kommt die Kamera wieder näher auf die Spieler und dann sieht man erstmal so eine Rudelbildung, wie man im deutschen Fußballsprech sagen würde. Der Hintergrund davon ist, Al Sackert von den Bruins, der verpasste Rangers-Spieler Ulf Nilsson, von hinten einen Schlag nach dem Spiel. Laut eigener Aussage im Nachhinein als Rache für einen ähnlichen Schlag während des Spiels, also Sucker Punch, sagt man ja im Englischen dazu. Es gibt ja auch im Boxen den Begriff, zum Beispiel, wenn man jetzt illegal einen zum Beispiel auf den Hinterkopf verpasst oder so. Und das führte dann zu so einer, ich sag jetzt mal, Rudelbildung. wirklich eine große Traube aus Bruins und Rangers Spielern, die sich da gegenüberstehen und lautstark diskutieren. Es ist klar, es wird lautstark diskutiert, wahrscheinlich auch nicht immer jugendfrei. Die Schiedsrichter versuchen, beide Seiten zu trennen, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die Lage eskaliert wäre oder sowas. Absolut nicht. Sowas hat man schon tausende Male gesehen. Und dann scheint es zwischendurch auch so, als würde sich die Situation etwas beruhigen. Einige Spieler gehen langsam weg. Das Publikum ist natürlich, kann man sich auch denken, die Rangers-Fans in New York, die waren natürlich aufgrund des Ergebnisses zweimal in Führung gelegen, am Ende den Ausgleich nicht geschafft, mit einer riesen, riesen Chance. Jetzt die Situation noch, die war natürlich massiv aufgestachelt. Lautstarke Boston Sucks-Rufe hallen durch den Madison Square Garden. Das kann man so auch gut hören, tatsächlich bei dem YouTube-Video in den Shownotes. Aber nur wenige später, Augenblicke später, ich habe ja gerade gesagt, einige Spieler gehen dann schon, wird klar, die Lage hat sich nicht wirklich beruhigt, denn die Situation verschiebt sich mehr an den Rand des Spielfelds, näher Richtung der Bande. Und nah an der Bande bleibt die Situation weiter angespannt zwischen den Spielern und man bekommt so den Eindruck, zumindest hatte ich den Eindruck, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das könnte hier gleich schon noch eskalieren. Und gerade beim Eishockey weiß man ja auch, das ist ja auch, Eishockey ist ja auch gerade die NHL auch dafür bekannt, dass da auch mal die Fäuste zwischen Spielern fliegen. Mhm. So weit kommt es hier nicht, denn die Eskalation, die folgt zwar, aber eben anders, als man es vielleicht zunächst vermuten würde, denn plötzlich mischt sich jemand aus dem Publikum ein. Und ich habe ja vorhin mal gesagt, dass eben diese Plexiglasscheiben oder Glasscheiben an den NHL-Banden damals noch nicht so hoch waren wie heute. Und ich sag mal, ich habe leider keine wirkliche Angabe finden können. Und offensichtlich war es auch nicht in jeder Halle gleich. Von daher war es sowieso schwierig. Aber wie genau hoch die waren. Aber ich sag mal so, wenn man sich das die Bilder anguckt, dann würde man ungefähr sagen, die Höhe ist grob. Entspricht die ungefähr der Größe der Spieler. Ja, das heißt, also die kommen ungefähr mit dem Helm ungefähr auf die Höhe dieser Glasscheibe. Also ist jetzt okay. Nicht unfassbar hoch. Ne? Vielleicht ist es sogar noch ein Ticken weniger. Wie gesagt, nicht so hoch wie heute auf jeden Fall. So, und ein Rangers-Fan, ich habe ja gerade gesagt, jemand aus dem Publikum mischt sich ein. Und dieser jemand ist ein Rangers-Fan, das überrascht jetzt kaum. Das ist der damals 30-jährige John Captain, ein Mann aus New Jersey, dem eine Personalvermittlungsfirma gehört. Ich finde ja immer so toll, wie man bei den US-Medien immer so viel über diese Leute erfährt, die eigentlich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber in so einem Fall, dann wird dann direkt das ganze Leben aufgedröselt. Also ein 30-Jähriger aus New Jersey, dem eine Personalvermittlungsfirma gehört, der lehnt sich über die Scheibe aus dem Publikum, was natürlich noch ein bisschen einfacher ist. Wenn man sich da zum Beispiel auf den Sitz stellt, kommt man da noch besser drüber und schlägt mit einem zusammengerollten Programmheft auf Bruins Spieler Stan Jonathan ein. Der stand eben relativ nah dran. Der konnte offensichtlich als gutes Ziel ausgemacht werden. War ja auch der Mann mit dem Siegtor. Und er trifft mit diesem zusammengerollten Programmheft. Und ich sag mal so, wer schon mal irgendwie ein Heft oder ein Magazin oder sowas zusammengerollt hat, um zum Beispiel in den Müll zu werfen oder weiß ich nicht warum, oder vielleicht um irgendwie ein Ungeziefer zu vertreiben, der weiß, das ist zusammengerollt schon durchaus eine Schlagwaffe. Ne?
Das kann wehtun, ja.
Das kann wehtun, auf jeden Fall, ja. Und er trifft eben Jonathan knapp unter dem Auge, wodurch sich eine kleine blutende Wunde öffnet. Also ein Cut, würde man im Boxen zum Beispiel sagen. Aber damit ist noch nicht genug, denn John Captain reißt dann noch Jonathan, der natürlich überrascht ist in dem Moment, der rechnet ja nicht damit, dass ich aus dem Publikum hier einen auf den Kopf kriege, reißt dann noch diesen Eishockeyschläger aus der Hand und steht jetzt mit dem Schläger im Publikum. Also John Captain hat jetzt den Schläger von Stan Jonathan, den er vorher mit einem zusammengerollten Programmheft eben durchaus verletzt hat. So, das wollen natürlich die Bruins-Spieler, die mitbekommen, nicht auf sich sitzen lassen. Und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, in den nächsten Minuten sollten alle 18 Bruins-Spieler, bis auf den Torhüter Jerry Cheevers, über die Bande ins Publikum gehen. Völliges Chaos bricht dann erstmal kurzzeitig aus. Cheevers, also der Torhüter, wer sich jetzt wundert, warum nicht, der ist zu dem Zeitpunkt bereits in der Kabine, gemeinsam mit einem anderen Boston-Verteidiger, mit Mike Milbury. Und Mike Milbury, der wird gleich die Hauptrolle spielen, obwohl er jetzt schon in der Kabine war. Denn Milbury wundert sich zu dem Zeitpunkt eigentlich, Moment, wo bleibt denn der Rest der Mannschaft hier? Ne? Wir müssten doch eigentlich feiern. Wir haben hier gerade kurz vor Weihnachten einen super wichtigen Auswärtssieg geschafft, nach Rückstand. Und Cheevers sagt ihm dann, dass da draußen irgendwie noch Stress war. Cheevers selbst lässt das allerdings kalt. Der hat später mal in einem Interview lachend gesagt, ich war da schon beim zweiten Bier. Aber Milbury geht wieder nach draußen und geht wieder aufs Eis. In der Zwischenzeit, als Milbury gerade so aufs Eis kommt, das kann man nicht wirklich sehen, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, das habe ich so anhand von Textquellen versucht so zu verifizieren. Was man halt sieht, ist logischerweise, die Kamera bleibt auf der Situation am Publikum drauf. In der Zwischenzeit sieht man dann Stürmer Terry O'Reilly, auch einer der Torschützen des Spiels, der springt als erster Boston-Spieler ins Publikum. Also über die Bande klettert da quasi so drüber und fällt quasi dann so ins Publikum. Und der ist wirklich keiner, mit dem man sich als Fan anlegen wollte. Denn O'Reilly, der kam über die gesamte Saison 79-80 auf beeindruckende 22 Schlägereien auf dem Eis. Also das ist schon ordentlich, bei knapp 80 Saisonspielen. In jedem vierten als einzelner Spieler, das ist schon eine starke Statistik. Ja, und der hatte eben mitbekommen, dass Jonathan von einem Fan geschlagen wurde und der konnte auch den Übeltäter ausmachen. Das war nämlich nicht besonders schwer, denn der Übeltäter John Captain stand ja mit dem Schläger im Publikum. Also der konnte sich jetzt nicht wirklich verstecken und er stand da. Ich muss sagen, ich weiß nicht, anhand der Fernsehbilder finde ich, ist es ein bisschen übertrieben, aber ich fand das Zitat trotzdem so toll von O'Reilly, der später mal sagte, ich sah ihn da im Publikum stehen und er schwang den Schläger, als würde er eine Wiese mähen. Also wirklich, muss ich sehr schmunzeln. Jedenfalls folgten kurz danach weitere Bruins-Spieler, die sich ebenfalls nicht lange bitten lassen. Sogar ein gewisser Peter McNabb, der sogar, sage ich, weil der als extrem fairer Spieler galt und in der Vorsaison, in der gesamten Vorsaison nur auf 4 Strafminuten kam. Das ist auch wirklich extrem wenig. Das, ne, das sind nur 2 Minuten-Strafen. Der folgte O'Reilly ins Publikum und das war sogar für die Boston-Spieler überraschend, denn ich zitiere jetzt Stan Jonathan, der mit dem Programm geschlagen wurde, der sagte nach dem Spiel nämlich dazu, weil er angesprochen wurde, dass Peter McNabb ja sogar ins Publikum ging, sagte er, Zitat, Peter war eigentlich derjenige, der nach einer Schlägerei die Handschuhe für uns aufhebt. Also offensichtlich ein Boston-Spieler, der wirklich von der ganz fairen Sorte war, gerade in der damaligen Zeit, aber auch hier in der Situation sind bei McNabb offensichtlich ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt und selbst der war in der ersten Reihe und auch da nochmal ein weiteres Zitat, das mich in dem Zusammenhang durchaus zum Schmunzeln brachte. John Cherry, der war in der Vorsaison der Trainer der Boston Bruins, der hat dieses Spiel nur am Fernsehen gesehen, aber auch der wurde von irgendeinem lokalen Journalisten nach dem Spiel gefragt, was der denn von McNabbs Verhalten hatte und Don Cherry sagte, ich war wirklich stolz auf ihn. Also das ist auch, das zeigt auch so ein bisschen die Eishockey-Mentalität, gerade auch in der damaligen Zeit, wo ja wirklich durchaus mit harten Bandagen gekämpft wurde. So, in der Zwischenzeit ist auch Mike Milbury, der vorher in der Kabine war, wieder beim Chaos angekommen und natürlich pünktlich für diese Schlägerei im Publikum. Und Milbury, der lässt sich nicht zweimal bitten, oder wie er später selbst sagte, ein weiteres Zitat, innerhalb von 20 Sekunden wechselte ich von glücklich und zufrieden und bereit für Weihnachten nach Hause zu gehen in den vollen Kampfmodus. So, im Publikum packt dann O'Reilly John Captain, mit dem der den Schläger hat, und hält ihn fest. Aber O'Reilly zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, noch alleine gewesen, wird plötzlich von mehreren Rangers-Fans, kommt in so eine Traube von mehreren Rangers-Fans und die schlagen auf ihn ein. Captain kann dort noch entkommen, wird dann aber vom kurz darauf folgenden Peter McNabb geschnappt und zu Boden gebracht. Und da stößt auch Mike Milbury dazu. Und es kommt zu dem Moment, für den dieser Skandal eben dann eigentlich am bekanntesten ist. Und das kann man jetzt, wie gesagt, die Bildqualität ist nicht super, aber man kann es schon erkennen, mindestens erahnen. Denn während John Captain am Boden liegt und man sieht ihn nicht so wirklich, die Beine sind so ein bisschen in der Luft wie bei so einem Käfer, der am Boden auf dem Rücken liegt, da zieht eben Mike Milbury John Captain einen Schuh aus, also einen Schuh von John Captain, zögert dann zwar kurz, aber schlägt dann eben den Rangers-Fan mit dessen eigenem Schuh. Ja, und deswegen ist es die Schuhschlägerei, weil der mit seinem eigenen Schuh einen draufgekriegt hat und danach wirft Captain den Schuh noch aufs Eis. Und sagte später mal in einem Interview, dass er auch die Genugtuung haben wollte, dass er wissen konnte, der muss jetzt auch noch nur mit einem Schuh nach Hause gehen. Es ist also wirklich, es ist jetzt nicht so, dass er den irgendwie mit dem Schuh, weiß ich nicht wie, auf den eingedroschen hätte oder so. Es ist eigentlich nur ein Schlag. Aber dieser Moment mit dem Schuh war eben auch so skurril und so kurios, dass alle so dachten, was zum Geier ist denn da gerade passiert? Dass es eben so mit am meisten im Gedächtnis geblieben ist an der ganzen Geschichte. Und es ist auch der Moment, der Mike Milbury einen neuen Spitznamen einbringen sollte für die nächsten Jahre, teilweise noch bis heute, nämlich Mad Mike Milbury, also so der Verrückte wegen dieser Aktion. Weiter unten im Publikum fliegen zu dem Zeitpunkt teilweise immer noch die Fäuste, bevor die Lage sich dann aber beruhigt und das Sicherheitspersonal langsam wieder Kontrolle bekommt. Und ich habe es eben schon mal gesagt, insgesamt waren eben bei dieser Konfrontation insgesamt 18 Spieler der Bruins, also eben alle Feldspieler, auf der Tribüne. Das ist wirklich krass, muss ich sagen. Also alle 18 Spieler, das ist ja wirklich eine Masse. Ne? Und wir reden natürlich, das ist ja eigentlich, ich erzähle da jetzt so lange drüber, aber das sind ja eigentlich nur ein paar Sekunden, wo das wirklich eskaliert. Das ist ja meistens so in solchen Situationen. Das geht ja jetzt nicht über Minuten hinweg und es weiß nicht, was für eine Aktion, sondern das geht ja relativ schnell. Also das ist schon wirklich krass. Ganz amüsant eigentlich dann auch noch, auf Fanseite stellte sich heraus, dass die größten Übeltäter eigentlich aus einer Familie kam und gemeinsam da waren, denn im Nachhinein wurde bekannt, dass an der Schlägerei eben neben John Captain, dem Initiator, auch noch dessen Bruder James und der Vater Manny und dann noch ein Freund der Familie, Jack Guttenplan, involviert waren. Also eigentlich, die sind wahrscheinlich zu viert dahin und waren dann zu viert plötzlich am Ende des Spiels in einer Schlägerei mit der gegnerischen Mannschaft in der Halle involviert. Also da haben die sicherlich auch nicht geplant im Vorfeld. Wirklich eine kuriose Situation. Übrigens noch, auch was auch auffällt, die Rangers-Spieler, also die New York Rangers-Spieler, die sind ja jetzt gar nicht vorgekommen. Und das hat auch einen Grund, denn die haben sich, ich sag mal klugerweise, rausgehalten und sind komplett auf dem Eis geblieben. Obwohl es da, das ist auch irgendwie so ein Bild, was ich dann direkt so im Kopf hatte. Bei mancher Einstellung, wenn man das so sieht, sieht es ein bisschen lustig aus, weil die stehen da teilweise in so einer Reihe wie so eine Fußballmannschaft beim Elfmeterschießen. Ne?
Das ist, ich habe mir das gerade mal aufgemacht.
Ah, okay.
Ehrlicherweise. Ja. Ich habe mir das gerade jetzt ohne Ton mal angeguckt und genau das Bild, das du gerade beschreibst, hat mich auch zum Schmunzeln gebracht, weil die sich ja so ein bisschen auf ihren Stöcken so abstützen.
Genau,
ne?
Genau.
So die, aber das die gucken Hände wir jetzt mal drauf, an. Das Kinn auf die Hände gelegt und du denkst dir so, okay, also ganz ehrlich, eigentlich könntet ihr euren Fans jetzt auch mal helfen. So unabhängig davon, dass es natürlich dann noch mehr Chaos gegeben hätte. Absolut. Und es auch richtig war, das dann so zu machen, aber man denkt sich so, ja, gut, weiß ich auch nicht, das Bild ist schon ein bisschen seltsam.
Ja. Das Bild ist schon ein bisschen seltsam, das stimmt, ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, danach beruhigte sich die Lage im Madison Square Garden, langsam aber sicher auch die Boston-Spieler, wie gesagt, es ist, ich sag ja auch, es ist ein bisschen lustiger, es hat keine schlimmen Verletzungen oder so gegeben, da sind eigentlich alle, ich sag mal, mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen, deswegen kann man da, finde ich, auch ein bisschen lockerer drüber reden. Und die Lage beruhigte sich dann auch relativ schnell wieder. Allerdings war tatsächlich auch draußen, ging es da auch nochmal heiß her, da waren nämlich rund 300 Rangers-Fans, die den Bus der Boston Bruins attackiert haben. Und das Ganze wurde zwar auch relativ schnell aufgelöst, aber da musste erstmal berittene Polizei ankommen, bis man diese Lage ebenfalls wirklich unter Kontrolle bringen konnte, sodass die Rangers dann später, die Bruins dann auch später abreisen konnten. Und der ganze Skandal und vor allem das Video der Schlägerei, was ich ja Daniel gerade eben auch mal kurz angeguckt habe auf den Tribünen, der machte natürlich sofort Schlagzeilen. Kann man sich denken, nicht nur an der Ostküste, das Ganze ging wirklich landesweit durch die USA. Das war für damalige Verhältnisse ein riesen Ding. Und tatsächlich sagte ein Bostoner Journalist 1980, also wenige Wochen oder Monate später, der schrieb in dem Magazin The Hockey News, dass das Video sogar häufiger im Fernsehen gezeigt worden sei, als vom Winde verweht. Das ist ja, finde ich, auch so ein schönes Beispiel. Mag in dem Zeitraum stimmen, ob das jetzt wirklich über die vergangenen 100 Jahre wirklich so ist, das würde ich jetzt doch mal bezweifeln. Ich glaube, vom Winde verweht läuft schon relativ regelmäßig im US-Fernsehen. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze hat wirklich richtig Schlagzeilen gemacht. Umso kurioser eigentlich, finde ich. Denn jetzt kommen wir so ein bisschen auf das ganze Nachspiel, sage ich mal, und die Folgen, die das brachte. Es folgten zwar Strafen, aber das hat erstmal ein bisschen gedauert. Man hat sich das Ganze erstmal angeguckt und umso lustiger ist es dann eigentlich, dass die für die Bruins und die Rangers, klar, sowieso würde ich sagen, aber auch für die Bruins die Saison eigentlich erstmal total normal weiterging. Und schon 3 Tage später, am 26. Dezember, gewann die Bruins mit 5:3 in Atlanta mit der gleichen Mannschaft wie sonst die Torschützen, auch irgendwie amüsant oder unter den Torschützen, Stan Jonathan, Terry O'Reilly und Matt Mike Milbury, die haben alle da ein Tor gemacht, 3 Tage später in Atlanta. Also das hatte jetzt nicht irgendwie unmittelbare Konsequenzen, aber es sollte noch Konsequenzen geben, wenn auch aus damaliger Sicht, auch teilweise in den Medien, wurden das als sehr heftige Strafen angesehen. Als ich die Strafen gesehen habe, war ich eigentlich der Meinung, oh, das sind aber recht milde Strafen, mit denen man da davon gekommen ist. Aber rund einen Monat nach den Ereignissen eben im Madison Square Garden verkündete der damalige NHL-Präsident John Ziegler eben diese Strafen. Und da wurde Terry O'Reilly, weil er der Erste war, der ins Publikum gegangen ist, für 8 Spiele gesperrt, Peter McNabb und Mike Milbury für jeweils 6. Alle 3 erhielten zudem eine $500 Geldstrafe und die restlichen Bruins-Spieler, bis auf Torwart Chivas eben, der kam natürlich ohne Strafe davon, die erhielten ebenfalls Geldstrafen von bis zu $500. Da sind welche dabei, die haben 200 Geldstrafe bezahlt, welche mit 500. Und grundsätzlich stellte Ziegler auch klar, sollte ein erneutes Fehlverhalten in ähnlicher Form vorkommen, könne das zum Ausschluss aus der NHL führen. Das wäre natürlich wirklich die höchstmögliche sportliche Strafe. Aber grundsätzlich war ich persönlich der Meinung, 8 Spiele für ins Publikum gehen und da die Konfrontation mit Fans suchen oder 6 Spiele bei McNabb und Milbury und eine $500 Geldstrafe, das ist meiner Meinung nach aus heutiger Sicht schon eine ziemlich milde Strafe. Also ich glaube nicht, dass man heute so davon wegkommen, so gut davon kommen würde in so einem Fall. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
boah, schwer zu sagen. Also 8 Spiele. Die haben natürlich deutlich mehr Saisonspiele auch am Ende. Ne? Ja, die 8 haben Spiele 82, in der Bundesliga, ja, sind schon eine krasse
Strafe. 8 Spiele in der Bundesliga war schon eine krasse Nummer, das stimmt, ja. Aber sag mal so, wenn ich es jetzt prozentual sehe, bei 82 Saisonspielen sind wir bei 10%, wenn es in der Bundesliga, klar, kann man es so nicht machen, aber dann wären 3 Spiele, wäre im Prinzip das Äquivalent. Ja, ne? So ein bisschen, ja. Das fände ich schon, also wenn ich mir überlegen würde, ja, das wäre schon wenig. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass es da heutzutage wahrscheinlich härtere Strafen geben würde. Nichtsdestotrotz sind die Bruins damals juristisch gegen die Strafen vorgegangen. Die waren sich eigentlich sogar überhaupt keiner Schuld bewusst, denn Bruins-Präsident Paul Mooney, der wurde mit den Worten zitiert: "Wir akzeptieren die Strafen nicht. Wir sind sehr stolz auf unsere Spieler und die Art und Weise, wie sie sich unter sehr schwierigen Umständen verhalten haben." Okay, gut, natürlich. Also wenn man das Ganze so sieht, und natürlich muss man sagen, unabhängig von dem, was auf dem Eis passiert ist, was dann wirklich zu dem ganzen Ding im Publikum führte, ging natürlich die Provokation und auch der erste Angriff von einem Fan aus, keine Frage. Ne, aber nichtsdestotrotz ist das ja durchaus auch eine Aussage, die man wahrscheinlich heute eher nicht so wirklich erwarten würde. Aber nicht der Versuch, juristisch gegen die Strafen vorzugehen, der blieb erfolglos. Die Strafen wurden durchgesetzt. Aber es folgte dann noch was auch weiter ein sehr Kurioses. Denn am 23. Januar 1980, also ebenfalls ziemlich genau einen Monat nach dem Spiel, gab die Captain-Familie, also die Familie von John Captain, eine Pressekonferenz in einem Hotel. Also die waren offensichtlich auch nicht daran interessiert, jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Und die kündigten dann an, gegen die Bruins juristisch vorzugehen, also die Boston Bruins anzuzeigen wegen Körperverletzung oder was auch immer in dem Bereich. Zitat von John Captain damals: "Wir wollten der Öffentlichkeit auch zeigen, dass wir keine Tiere sind." Man kann sich denken, die US-Medien werden natürlich auch, gerade als rauskam, das war im Prinzip eine Familie. Kann man sich schon vorstellen, wie da die eine oder andere Schlagzeile wahrscheinlich ausgesehen hat. Aber auch diese Anzeige oder Anklage führte zu nichts. Die Gerichte an sich, die blieben allgemein ziemlich locker bei der ganzen Nummer, muss man sagen. Denn auch Anklagen gegen die Captains und Guttenplan wurden fallen gelassen. Es gibt tatsächlich vereinzelt Berichte im Netz, über die bin ich auch gestolpert, dass John Captain wegen des Angriffs auf Stan Jonathan für 6 Monate ins Gefängnis musste. Aber das bin ich sehr, sehr sicher mittlerweile sagen zu können. Das scheint nicht zu stimmen, denn ich finde eben bei der New York Times oder bei der Washington Post Berichte von damals, also von 80 oder 81 und auch welche, die dann später sind, zum Beispiel von 2009, wo es viele Berichte gab für 30 Jahre Schuhschlägerei, finde ich da keine Hinweise darauf, sondern da steht eher, dass die ohne juristische Folgen davon gekommen sind. Also wie gesagt, das ist auch eher, ich bin da nur drüber gestolpert, weil das so oft so teilweise so klein, weiß ich nicht, bei Reddit stand das unter anderem mal, da sollte man sowieso grundsätzlich vorsichtig sein, was da steht, aber auch bei so Eishockey-Fan-Pod-Newsportalen, sag ich mal, so sehen die zumindest aus, wo ich dann auch nicht, oder davon ausgehen muss persönlich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, dass da auch der eine vom anderen abschreibt und von daher gehe ich ganz fest davon aus, dass es keine Gefängnisstrafe für John Captain gab. Und grundsätzlich kann man auch sagen, der Staatsanwalt von Manhattan, der da zuständig war, der erhob auch keine Anklage gegen die beteiligten Spieler auf das, was die Captains eben gefordert hatten, weil es auch eben keine ernsthaften Verletzungen wirklich gab und man wollte das Ganze dann auch einfach außergerichtlich einfach so lassen. Also im Prinzip ist jeder auch juristisch mit einem blauen Auge davon gekommen und die Bruins dann eben mit ein paar Geldstrafen und Spielsperren, das waren jetzt keine gigantischen Folgen. Aber es gab tatsächlich eine besondere Folge für die NHL, wie wir sie auch heute kennen, denn der Skandal hatte dann tatsächlich zur Folge, dass wegen dieses Spiel die NHL schon kurze Zeit später entschied, dass die Mindesthöhe der Plexiglasscheiben oder Glasscheiben auf den Banden eben erhöht werden muss. Und heute sind wir dann so, wenn meine Berechnungen stimmen, ich musste ja immer so von Fuß umrechnen und dann noch die Holzbande addieren, müssten es ungefähr, das ist immer noch nicht so, dass es irgendwie wirklich komplett genormt ist oder sowas, aber ungefähr bewegen wir uns bei 2,80 bis 3,20 Meter, wenn man das komplette Paket nimmt. Also die Holzbande unten und dann die Scheibe drüber. Und das würde auch meiner Erfahrung nach ungefähr hinkommen, wenn ich bei den Eishockey-Banden, die ich aus Deutschland kenne. Ich glaube, das ist eine realistische Höhe. Übrigens dann noch kurzer Blick sportlich in den Rest der Saison, also wirklich ein kurzer Blick. Sowohl die Bruins als auch die Rangers erreichten am Ende der Saison die Playoffs. Für beide war dann aber schon im Viertelfinale Schluss. Boston unterlag dem späteren Meister, den New York Islanders, und die Rangers verloren gegen den späteren Vizemeister, gegen die Philadelphia Flyers. Also war die Saison am Ende, klar, sind beide in die Playoffs gekommen, aber der große Wurf gelang nicht und man kam auch nicht bis ins Stanley Cup Finale. So, ich komme jetzt langsam zum Ende der heutigen Folge, zum Abschluss, aber würde ich noch gern kurz einen Blick auf die wichtigsten Protagonisten und ihre Zeit eben nach dem Skandal werfen. Denn für die Bruins-Spieler, muss man einfach sagen, lief es auch danach wirklich glimpflich ab. 9 von ihnen, von den 18, die im Publikum waren, wurden später sogar Trainer in der NHL. Mehrere andere arbeiteten als Scouts oder TV-Experten. Mike Milbury im Speziellen, der spielte noch bis 1987 bei den Bruins, war aber schon in der Saison 85-86 nebenbei als Assistenztrainer tätig. Terry O'Reilly, der wurde schon ein Jahr nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 1985, dann im Jahr 1986 Cheftrainer der Bruins. Er verließ die Bruins 1989 und dann übernahm Milbury als Cheftrainer. Das finde ich auch irgendwie lustig, dass das so Hand in Hand geht mit den beiden Spielern, die so mit am meisten im Fokus standen bei diesem Skandal. Und auch in den kommenden Jahren waren beide wirklich noch erfolgreiche Trainer. Milbury sogar, das finde ich auch krass, muss ich sagen, war zeitweise sogar Trainer der US-Nationalmannschaft, holte mit denen zum Beispiel Bronze 1996 bei der Weltmeisterschaft. Das hätte ich jetzt auch schon gedacht. Also ich sag mal so, wer so ein Ding hat, würde ich jetzt normalerweise denken, der würde jetzt zum Beispiel in Deutschland kein Bundestrainer, wenn er mal vor 30 Jahren einen mit dem Schuh geschlagen hat im Stadion. Aber vielleicht stimmt mein Gedanke auch nicht. Aber es hat mich schon überrascht, dass der sogar mal Nationaltrainer war in den USA. Ende der 90er und in den 2000ern wurde Milbury dann sogar General Manager bei den New York Islanders, also war auch für die Transferpolitik und so weiter zuständig. Das muss man allerdings ehrlicherweise sagen, das ging ziemlich in die Hose. Ihm wurden schwere Fehler in der Transferpolitik vorgeworfen. Er gilt sogar als der schlechteste General Manager der Islanders Teamgeschichte. Und ja, eigentlich sorgte er auch mit dafür, dass die Islanders, wir hatten am Anfang mal ganz kurz drüber gesprochen, eben auch eines der schwächsten Teams der Liga waren über viele Jahre in den 2000ern. Da war Mike Milbury tatsächlich mit seiner Transferpolitik doch ziemlich beteiligt. Später wurde er dann TV-Experte und sorgte da auch tatsächlich noch für den einen oder anderen Skandal aufgrund von sexistischen, frauenverachtenden, teilweise auch gewaltverherrlichenden Kommentaren als TV-Experte. Mit gewaltverherrlichen meinte ich sowas wie: Den Spieler, den kann man nur stoppen, wenn man ihn wirklich verletzt oder solche Sachen. Das ist natürlich auch nichts, was man jetzt unbedingt als TV-Experte loswerden sollte. Und er wurde tatsächlich 2020 dafür vom US-Sender NBC gefeuert. O'Reilly wiederum, der machte deutlich weniger Schlagzeilen in der Folgezeit. Aber er gilt wirklich heute als echte Bruins-Legende. Und seine Nummer 24, die wird nicht mehr vergeben. Also sein Trikot hängt an der Hallendecke. Okay. Das ist wirklich eine der ganz großen Bruins-Legenden. Bei ihm noch recht kurios, er war tatsächlich in seiner Trainerlaufbahn auch mal Assistenzcoach für die New York Rangers. Also ist auch so ein Ding, wo man sagen würde, ach, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht. Zumindest bei mir war es so der Fall. Ja, wie es für John Captain und dessen Familie genau weiterging, das kann ich leider nicht im Detail berichten. Ich kann nur sagen, in einem Artikel der New York Times von 2009, also eben so einem 30 Jahre nach dem Skandal-Text, da steht, dass er inzwischen verstorben sei, aber Näheres war auf Anhieb nicht herauszufinden. Also es scheint relativ jung, noch vor dem 60, wenn er 30 Jahre alt war, 1979 war dann logischerweise 2009, wäre er 60 gewesen, da offensichtlich davor schon verstorben gewesen. Aber kann ich nicht näher auflösen. Und jetzt zum Abschluss noch was, da bin ich ganz am Schluss total zufällig drüber gestolpert und ich finde, das passt hier noch ganz gut hin. Die Bruins spielten im vergangenen Dezember, also im Dezember 2023, gegen die New York Rangers zu Hause. Und da war Mike Milbury, inzwischen 71 Jahre alt, als Gast geladen. Und es gibt so ein Video bei Twitter, wo er vor dem Spiel eben aufs Eis gerufen wird und er winkt den Fans wirklich unter tosendem Jubel zu und er winkt ihnen mit einem seiner eigenen Schuhe in der Hand. Und da muss ich wirklich schmunzeln. Also er ist stark. Er ist immer noch der Mann der Schuhschlägerei. Mad Mike Milbury geht aufs Eis und hat einen seiner Schuhe in der Hand und winkt dem Publikum. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass ich das am Ende noch gesehen habe, weil das ist mir ganz lange nicht untergekommen. Das war ein totaler Zufallsfund am Schluss und das hat mich doch wirklich sehr zum Schmunzeln gemacht. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Die Schuhschlägerei ist auch heute noch in den USA offensichtlich bekannt, wie wir gerade jetzt hier vor wenigen Wochen im Dezember noch gesehen haben.
Schön. Ja, vielen Dank, Benny. Das war ein sehr cooles Thema. Zumal es auch wirklich eins der sehr Unbekannten ist und
wie
gesagt ja schon eins der kuriosen Art mal wieder, ist ja auch eigentlich immer wieder schön, wenn man zwischendurch einfach auch mal ein bisschen lachen kann dabei und ja, allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, wir schließen ja jetzt immer an mit unserem Diskussionsteil, mir fällt es gerade relativ schwer, da wirklich in die inhaltliche Diskussion über die Folge einzusteigen, weißt aber nicht, vielleicht hast du dir was überlegt.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das geht mir genauso und ich glaube auch, wir haben öfters bei so Folgen, wo wir erst mal ein bisschen schmunzeln müssen oder so, öfter mal ein bisschen ein Problem damit, nochmal irgendwie reinzugehen oder sowas. Wir haben ja ein paar Sachen zwischendurch mal ein bisschen angesprochen, die Strafenhöhe etc. Grundsätzlich, ich persönlich finde es spannend, dass das quasi, weil das, da sind wir auch schon öfters in der Schattenseiten-Historie mittlerweile drüber gestolpert, dass wir halt irgendwie einen Skandal hatten oder etwas, was irgendwie damit im Zusammenhang steht, was dann wirklich für eine durchaus relevante Regelveränderung gesprochen hat, wie zum Beispiel jetzt hier die Höhe der Banden, wo ich sowieso grundsätzlich sagen muss, es gibt ja auch mal einen Querschläger, klar, das sind natürlich super Schützen und so weiter, aber da kann auch mal ein Ball, sag ich schon, ein Puck abgefälscht werden und ins Publikum gehen. Da bin ich aber auch der Hoffnung, dass der Schutzbereich möglichst hoch ist, weil ein Puck hat natürlich schon, das ist schon eine Waffe im Prinzip. Ne? Also auch aus der Sicht, finde ich, ist das grundsätzlich eine gute Entscheidung. Ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, prinzipiell würde ich auch sagen, wir können vielleicht heute ohne Diskussion oder richtige Diskussion.
Na, ich hätte zumindest noch eine Frage, ja, bitte. Weil es mich einfach interessiert, jetzt schon ein bisschen aber ab von dem Thema, aber hast du eine Lieblingsfranchise in der NHL?
Ja, habe ich. Und das wären tatsächlich auch so ein bisschen mit einem Urlaub und dann einem Spiel, was man da gesehen hat, verbunden, sind das die Toronto Maple Leafs, muss ich sagen. Also da bin ich doch, also nicht, dass ich jetzt irgendwie wirklich richtig die Spiele von denen verfolge oder so, aber ich gucke schon, wie die mal gespielt haben. Und wenn ich mal irgendwo ein NHL-Spiel drüber stolper, bei Sky zum Beispiel oder so, die NHL zum Beispiel dieses Jahr zeigen und die Maple Leafs spielen oder ich sehe die spielen gleich oder so, dann kommt das schon vor, dass ich mir das Spiel angucke. Also da drücke ich dann schon die Daumen. Die haben ja mit Auston Matthews auch einen richtigen Topstar natürlich vorne, der auch in der Liga für Schlagzeilen sorgt. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, woher das kam. Das war auch zur Zeit, als Uwe Krupp da gespielt hat und die den Stanley Cup gewonnen hat. Aber ich glaube auch dann mal wieder wahrscheinlich dadurch geprägt, dass die bei NHL 98 dann ein gut zu spielendes Team waren mit Peter Forsberg und Joe Sakic und im Tor Patrick Roy. Also das waren immer die Colorado Avalanche bei mir.
Ja, richtig.
Und da ist es eigentlich genauso wie bei dir. Leider habe ich kein Spiel von denen gesehen, aber irgendwie seitdem gucke ich noch immer, wenn ich die NHL-Ergebnisse verfolge, nach den Avalanche, wie die gespielt haben. Wobei ich jetzt im Moment auch sagen muss, dass mich dann doch die Geschichte und die Reise von Leon Dreisaitl am meisten interessiert und ich dem mit den Edmonton Oilers am Ende jetzt schon auch deutlich mehr den Titel gönnen würde, als das jetzt bei den Avalanche der Fall wäre, weil ich doch den Dreisaitl und die Rolle, die er in der NHL spielt, schon sehr cool finde, muss ich ehrlicherweise ohne sagen. Frage. Ja. Wobei ich mir auch wirklich wünschen würde, weil die Edmonton Oilers so für mich immer so ein Team waren, was so eher langweilig war, ich mir da fast wünschen würde, er würde woanders spielen, wobei die jetzt, auch so wie sie spielen, der spielt ja mit Connor McDavid da zusammen, die sind ja wirklich ein kongeniales, sehr unterschiedliches, aber starkes Duo, das macht schon Spaß, denen zuzusehen, wenn die spielen. Geht mir auch so wie bei dir, wenn ich bei Sky da mal irgendwie drauf komme und Zeit habe, bleibe ich gerne auch mal hängen. Ja, das hat mich dann doch noch interessiert. Ich find's immer wieder spannend, muss ich auch sagen, über Rivalitäten zu sprechen, Sportrivalitäten. In den USA ist es halt teilweise wirklich sehr undurchsichtig und häufig eben, ganz anders als hier, gar nicht durch Geografie geprägt, sondern durch die Geschichte der Paarungen selber. Ne, das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Einfach weil die Distanzen ja selbst, und dann ist es ja wiederum, dann sind die 300 Kilometer eben viel. Eigentlich sind Boston und New York Nachbarn, aber halt so, dass es im Alltag keine Überschneidungen gibt. Das ist was völlig anderes, wenn du, was weiß ich, im Ruhrgebiet unterwegs bist oder so. Da gehören einfach die anderen Städte da auch mit zu deinem Leben. Und von daher erwachsen da Rivalitäten auf ganz, ganz anderer Basis. Und für mich dann auch irgendwie die schönere Art der Rivalität oder innerstädtische Rivalitäten, das ist ja dann wiederum so bei Rangers Islanders und Rangers gegen New Jersey Devils und so. Aber mir fehlt dann auch manchmal einfach auch das Wissen, gerade das historische Wissen. Eine Rivalität zum Beispiel, die ich jetzt nur aus filmischem Hintergrund kenne, habe ich irgendwann schon mal drüber geredet. Silver Linings, diese Rivalität der Philadelphia Eagles und der Dallas Cowboys in der NFL ist auch eine der großen, nicht die größte, aber eine der großen Rivalitäten, wo man auch einfach wissen muss, warum, ne? Und du musst irgendwo inhaltlich hinter jede Rivalität irgendwie eintauchen. Und das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, das wirklich auch so aus der Ferne heraus wirklich beurteilen zu können. Deswegen sind mir diese Rivalitäten jetzt in der Bundesliga zum Beispiel oder überhaupt im Fußball insgesamt, sind mir da etwas näher als die
Ja, das geht mir ganz genauso. Ja, absolut.
Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir wieder eine Rivalität, über die wir mehr wissen und das ist sehr schön. Und lässt einen, das hat die Erfahrung auch gezeigt, in Zukunft ein bisschen anders auf dieses Duell blicken, finde ich immer. Also wenn man das jetzt weiß und dann guckt man das nächste Mal irgendwie und die beiden treffen aufeinander, dann hat man einfach ein bisschen anderen Blick da drauf. Und ja, finde ich super. Gut, wir wären aber noch nicht ganz am Ende unserer Folge heute. Wir kamen ja ein bisschen später raus. Dafür machen wir einen extra Längenzuschlag heute. Wir sind schon bei knapp anderthalb Stunden, glaube ich, haben aber noch ein skandalöses Quiz vorbereitet. Und wolltest du noch irgendwas sagen, Benny? Oder du hast dir schon Zettel und Stift gepackt.
Ich bin absolut bereit.
Richtig professionell vorbereitet in dem Wunsch, dass heute ein neuer Rekord aufgestellt wird. Der aktuelle liegt bei der Lösung nach drei Hinweisen, den wir beide halten gemeinsam. Ich weiß nicht, ob sogar mehrfach, du vielleicht sogar zweimal, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, nach zwei Hinweisen konnte noch einer lösen. Also ganz kurz die Regeln erklärt. Es gibt fünf Hinweise, die von sehr, sehr schwer bis immer ein kleines bisschen mehr Licht ins Dunkel bringend reichen. Benny versucht so schnell wie möglich zu erraten, was ich denn hier für einen Begriff suche. Begriff kann alles sein. Eine Person, ein Ort, eine Sportart, alles, was irgendwie mit dem Sport zu tun hat. Also das ist das ganz, ganz große Feld. Und Benny kann zwei Zwischenfragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist eine Zusatzoption, die er hat, die immer der Ratende hat. Und damit, glaube ich, wäre das Wichtigste erklärt. Der Rest erklärt sich dann beim Zuhören. Wenn du bereit bist, Benny, würde ich mit dem ersten Hinweis starten.
Ich bin bereit.
Gut. Hinweis 1. Die Geschichte des Ortes, den wir suchen, geht zurück auf eine Schlacht im Zweiten Burenkrieg, der von 1899 bis 1902 auf dem Gebiet des heutigen Südafrika stattfand.
Okay, also wir suchen einen Ort in Afrika. Das kann ich, so weit bin ich schon mal. Das ist natürlich, okay, also die Geschichte des Ortes, den wir suchen, geht auf den Burenkrieg, der von 1899 bis 1902 im heutigen, also auf dem Gebiet des heutigen Südafrikas stattgefunden. Das ist quasi der
Hinweis gewesen. Ne? Ich lege jetzt nochmal, ich mach's nochmal ganz genau wörtlich.
Okay.
Geht zurück auf eine Schlacht im Zweiten Burenkrieg.
Ja. Okay. Der Ort, den wir suchen, geht zurück auf eine Schlacht. Eine Schlacht im Burenkrieg. Okay, gut. Ich werde diese Schlacht nicht kennen, denn ich kenne den Burenkrieg nicht. Es ist natürlich ein Ort, der auf jeden Fall dann schon mal nach 1900 entstanden ist. Das ist ja schon mal relativ klar. Also mit Ort, ich vermute mal relativ stark, wir suchen irgendwas wie ein Stadion oder irgendwie sowas. Also wir suchen keine Stadt oder sowas. Das wäre ja irgendwie komisch. Das hat ja nicht wirklich was mit Sport zu tun. Okay. Eine Schlacht im Burenkrieg 1902. Gut, also keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, ich gebe eine Lösung ab, ja, dann ist es aber auch nur, weil das erste ist oder das einzige ist, was mir irgendwie einfällt. Wenn ich denke an Südafrika, denke ich auch bei Sport auch an Rugby. Wenn ich an Schlacht denke, hat das auch in irgendeiner Form was mit Rugby für mich zu tun, zumindest mit sehr körperlichem Sport. Und deswegen sage ich habe keine Ahnung, wie es heißt, das Rugby-Nationalstadion von Südafrika.
Schöne Herleitung, natürlich völlig falsch, aber
hey, meistens gibt man beim ersten Hinweis gar nichts ab, ne?
Also von daher. Absolut. Nee, aber auch eine total nachvollziehbare Herleitung natürlich bei diesem Tipp, bei dem natürlich entweder du hast den absoluten Joker gezogen und hast das halt schon mal gehört. So ist ja ein erster Hinweis nun mal aufgebaut. Ja. Und wenn nicht, dann steht man nach dem ersten Hinweis eigentlich genauso schlau da oder noch schlimmer eigentlich, man hat ein Brett vorm Kopf, weiß weniger, als man vor dem ersten Hinweis wusste. Aber dafür gibt's ja Hinweis 2, der dann schon mal in der Regel zumindest ein klein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt.
Okay.
Der Ort, Nee, den Ort, den wir suchen, gibt es in mehrfacher Ausführung. Das wissen aber nur die wenigsten, denn nur eine Ausführung ist weltweit bekannt.
Hey, Witzka, okay, also gut. Also ich sag mal so, ich glaube, gedanklich kann ich mich von Südafrika entfernen. Ich gehe mal davon aus, dass dort nicht die Ausführung ist, die weltweit bekannt ist. Den Ort, den wir suchen, gibt es in mehrfacher Ausführung. Das wissen aber nur die wenigsten. Das hilft mir überhaupt
nicht. Nur eine Ausführung ist weltweit
bekannt. Nur eine Ausführung. Also eine Ausführung des Ortes.
Ne? Genau.
Eine Ausführung des Ortes. Nur eine ist weltweit bekannt. So, das wird wahrscheinlich, also ich sag mal, wenn ich die wüsste, ist das die Lösung. Da bist du sicherlich mit so vorgegangen bei der Suche nach den Hinweisen. Von denen hast du dann gemerkt, ach guck mal, das gibt's ja mehrfach, bla 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 und so. Ist meine Vermutung. Ich denke nur laut nach. So, okay. Gibt es in mehrfacher Ausführung. So, welche Orte gibt es denn in mehrfacher Ausführung? Und sind dann aber so relevant, also ist es, die dann so sind, dass nur eine davon weltweit bekannt ist. Das ist jetzt eine gute Frage. Dann bin ich eigentlich weg von allen Sachen wie, keine Ahnung, Stadien, Golfplätze, solche Sachen, weil die gibt es natürlich alle in mehrfacher Ausführung, aber davon gibt es ja ganz viele jeweils, die weltweit bekannt sind. Ein Ort, was könnte denn noch ein Ort sein? Vielleicht gibt es auch sowas wie so eine Art, ich sag mal so, was eher so eine Art sportlicher Pilgerort ist, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ne, auch wenn ich da jetzt spontan keine wirkliche Idee überhaupt habe. Das könnte ich mir aber vorstellen, ist etwas, wo man einen Ort davon kennt und ach krass, das gibt's auch hier und da, in der Richtung und dann. Aber warum geht der Ort auf die Schlacht zurück? Warum geht der Ort auf die Schlacht? Muss ich ja doch wieder einen Südafrika-Bezug geben. Wahrscheinlich würde es helfen, wenn ich wüsste, wer bei dieser Schlacht im Krieg stand, aber das weiß ich natürlich nicht. Ne? Ich befürchte, ich werde ohne weiteren Tipp in Hinweis 3 gehen müssen und werde jetzt auch noch keine Frage stellen, weil dafür bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu weit weg.
Okay. Ich gebe dir jetzt Hinweis 3.
Ja.
Und dann gucke ich mal, in welche Richtung du so gehst. Und gegebenenfalls gebe ich noch eine kleine Einschränkung noch mit dazu, die du kostenlos bekommst, sozusagen.
Oh, okay.
Der nächste Tipp lautet, im Jahr 1989 führte eine der größten Katastrophen der Sportgeschichte dazu, dass es auch direkte Auswirkungen auf den von uns gesuchten Ort hatte.
1989 führte eine der größten Katastrophen der Sportgeschichte.
Dazu Veränderungen, die auch Auswirkungen auf den von uns gesuchten Ort hatten. Das kann man so sagen, das kann man so jetzt ein bisschen umformulieren.
Okay, ich weiß nicht, ob du mir jetzt die Einschränkungen nennst oder nicht, aber wenn ich daran denken muss, dann bin ich doch wieder im Stadionbereich. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was 89 angeht, aber ich denke jetzt so spontan, wie gesagt, ich bin vielleicht beim Jahr jetzt falsch, weil ich jetzt das einfach nicht aus dem Kopf hundertprozentig hinkriege oder so, aber ich bin bei sowas wie Heysel oder so, ja. Aber das kann auch völlig falsch sein. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt sagen, wie kriege ich dann den Dreh hin, letztendlich in sowas, also dass man zum Beispiel, dass es Sicherheitsveränderungen gab, irgendwie bei bestimmten Stadien, mit bestimmten Tribünen oder sowas. Das ist jetzt der Gedanke, den ich momentan verfolge. Aber warum gibt es ein Stadion in mehrfacher Ausführung und nur eines ist weltweit bekannt? Es kann natürlich sein, dass es zum Beispiel 20 Rudi-Völler-Stadien auf der Welt gibt. Aber wenn es die gäbe, aber man kennt nur eines wirklich, weil die anderen sind beim TuS Ennepetal und sowas. Ne? Also sowas in der Richtung. Das könnte natürlich sein, dass es zum Beispiel ein Stadion ist, wovon eins wirklich super bekannt ist, wie zum Beispiel, sag's mal, Anfield oder sowas. Aber es gibt ja nicht noch 10 Anfield-Stadien, ey, und in Südafrika doch nicht. Und was hat das mit der Schlacht zu tun? Also da bin ich ja doch wieder ein bisschen weit weg gerade. Ich stelle trotzdem mal kurz eine meiner Fragen, ja?
Unbedingt.
Wenn du sowas sagst, dann weiß ich, das geht nicht in die richtige Richtung. Ich frage jetzt trotzdem, suchen wir ein Stadion? Oh je. Du guckst wie Jein.
Ja, Jein ist, also nee, wir suchen kein Stadion. So, jetzt haben wir die eine Problematik, von der ich mir bewusst war, dass sie auftritt und weswegen ich auch eben schon mal diesen Sonderhinweis, diesen kostenlosen angesprochen habe. Mhm. Wir suchen einen Ort aus dem Grund, weil es kein besseres Wort gibt, das mir eingefallen ist als Ort. Okay. Du erinnerst dich vielleicht an die, weil wir ja immer sehr grob sind, ne, und alles andere halt schon einfach zu, wenn man, sobald man anfängt einzuschränken, einfach zu viel Preis gibt. Deswegen ja. Geht als Ort nichts anderes als Ort. Du erinnerst dich an unsere Amen Corner, an unser ja. Amen Corner skandalöses Quiz, ja. Ne? Da ja. hatten wir eine ähnliche Besonderheit. Mhm. Das ist das, was ich dir jetzt noch dazu sage und gebe dir auf deine Frage mit dem Stadion dieses Jein und diese Erklärung. Ich glaube, dass das fair ist. Ich hoffe es.
Ja, nee, das ist bestimmt fair. Aber es wird mir momentan wahrscheinlich nicht zur richtigen Lösung verhelfen, noch nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wir sind ja erst bei Hinweis 3. Also 5 wär mir schon unangenehm, aber mit 4 kann ich noch leben. Okay, also, ich muss noch mal kurz zusammenfassen. Also, wir haben den Burenkrieg um den Jahrhundertwechsel ins 20. Jahrhundert. Und da gab es eine Schlacht, auf die der Ort zurückgeht, quasi. So, dann sind wir auf jeden Fall in irgendeiner Form in Südafrika, deswegen. Aber diesen Ort, den gibt es noch mehrfach woanders. Und der ist nur an einer Stelle weltweit bekannt. Und da vermute ich jetzt mal nicht in Südafrika, dass der da weltweit bekannt ist. Und es gab 1989 eine Katastrophe, die Folgen auch für diesen Ort hatte. So, das ist grob so richtig zusammengefasst.
Ja.
Okay. Und wir suchen quasi jetzt kein Stadion oder keinen Golfplatz, aber möglicherweise einen Teil davon. Weil Amen Corner ist ja so ein super bekannter Part vom Golfplatz in Augusta mit 3 Löchern, der so einen richtigen Eigenbegriff hat. Jetzt muss ich natürlich überlegen, gibt es irgendwie ein Stadion, wo ich sagen kann, keine Ahnung, da gibt's als Beispiel jetzt die Südtribüne in Dortmund zum Beispiel. Das ist ja was, das ist jetzt vielleicht kein richtiger Ort und das kann man jetzt auch nicht einfach nur als Stadion bezeichnen oder so. Oder wie heißt denn das in Liverpool zum Beispiel? Heißt das nicht Kop oder so? The Kop. Ich glaube, so heißt das. Das sag ich jetzt einfach.
Das ist richtig. Es ist sehr, sehr beeindruckend, Benny.
Wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen?
Wahnsinn.
Ich meine, ich glaube sogar, es hilft, dass man seine Gedanken laut ausspricht.
Unbedingt. Also das ist erstmal gut für einen Podcast und zweitens gut für einen selber. Wahnsinn. Du warst ja schon, also herzlichen Glückwunsch. Echt, ich fand, das war super schwer, das Quiz. Und es ist richtig krass, wie du nach dem zweiten Tipp schon auf dem richtigen Weg warst. Also ich habe sogar noch den Hinweis 3, genau, den habe ich sogar noch abgeschwächt. Eigentlich hatte ich mir notiert, 1989 führte eine der größten Katastrophen der Fußballgeschichte, ich habe ja gesagt, der Sportgeschichte, ja. Zum Taylor Report, der auch direkte Auswirkungen auf den von uns gesuchten Ort hatte. Und der Taylor Report war ein Sicherheitskonzept, was Stadien betraf. Ja. Das habe ich sogar noch weggelassen.
Ja.
Und du warst aber schon mit dieser weltweiten Ausführung, warst du ja schon auch bei Stadien, also auch richtig und hast sogar schon Anfield genannt. Also rückwirkend, alles wirklich, du warst super gut in der richtigen Richtung unterwegs. Jetzt muss man auch sagen, als du jetzt gerade The Cop gesagt hast, konnten unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht mitbekommen. Das war dann einfach, ich konnte meine Wangen und meine Lippen nicht bewegen. Ich musste meiner Erstaunung Ausdruck verleihen und ich glaube, habe es dir etwas erleichtert, sofort auch dann zu sagen, ich nehme jetzt eine Kopf, das ändert aber nichts daran, dass du das richtig, richtig stark hergeleitet hast. Also herzlichen Glückwunsch und in einer sehr schweren Ausführung vom skandalösen Quiz den Rekord erneut eingestellt. Natürlich muss ich ein bisschen Aufklärung jetzt noch reinbringen hier.
Vor allem mit dem Burenkrieg. Also diese,
genau, die Geschichte mit dieser Schlacht im zweiten Burenkrieg. Hintergrund, The Cop, die Tribüne, also die wir suchen. Also das muss man vielleicht erstmal sagen. Wir suchen The Cop, die berühmte, steile, weltberühmte Tribüne im Stadion von Liverpool, Hintertortribüne im Stadion des FC Liverpool in Anfield. So, das haben wir gesucht und diese Tribüne wurde benannt nach dem südafrikanischen Berg Spion Kop. Und an dem fand eine Schlacht statt, an der sehr viele britische Soldaten, insbesondere aus Liverpool, den Tod fanden. Das ist der Hintergrund daran und das ist ein sehr, sehr steiler Berg. Schaut den einfach, gebt den mal ein. Spion Kop, geschrieben wie der Spion, Spion Kop. Kop nur mit einem P. Ein sehr, sehr steiler Berg, wo man dann auch direkt die visuelle Verwandtschaft zu diesen steilen, zu dieser sehr, sehr steilen Tribüne auch erkennt. Ist jetzt so ein Grashügel irgendwie, aber eben sehr, sehr steil. Und erinnert eben daher an diese Bauart von The Cop. Der zweite Hinweis war der Ort, den wir suchen, den gibt es in mehrfacher Ausführung, das wissen aber nur die wenigsten, denn nur eine Ausführung ist weltweit bekannt. Ich glaube, da ist jetzt schon klar, The Cop würde jeder von uns sofort mit Anfield in Verbindung bringen. Das war bei mir nicht anders. Es ist aber tatsächlich so. Jetzt muss ich das gerade mal hier nochmal eben schauen, wo ich das aufgemacht habe. Hier ist es, Spion Kop. Es gibt zum Beispiel, es gibt mehrere, das ist einfach eher eine Machart und die Bauart dieser Tribüne. Die gibt es in ganz, ganz vielen Stadien. Zum Beispiel hat auch das Stadion von Leicester City eine Spion Kop. Oder hatte das bis 2003. Wir haben viele kleinere Stadien, zum Beispiel in Blackpool, Mortensen Kop, bei Sheffield United an der Bramall Lane gibt es auch eine Tribüne, die einfach nur heißt The Cop. Häufig heißen die auch Spion Kop, eben wirklich in Anlehnung an diesen Berg. Das ist also wirklich die Bauart, die sich immer daran erinnert, an diesen Berg. Und es gibt auch den Bill Shankly Kop, der ist aber nicht, wie man denken könnte, in Liverpool, sondern von Preston North End. Also das gibt ganz, ganz viele Beispiele von Cops, also von dieser Machart der Tribünen und wir kennen halt jetzt allgemein nur diese eine. Also das ist zu Hinweis 2 zu sagen. Zu Hinweis 3, diese 1989, eine der größten Katastrophen, das war nicht Heysel, sondern das war Hillsborough. Und das führte eben zu diesem Taylor Report, der dazu führte, dass in England alle Stehplatztribünen umgebaut wurden zu Sitzplatztribünen. Und das betraf eben auch The Cop, die damals mit 30.000 Zuschauerplätzen die größte Stehplatztribüne der Welt war. Nur noch irgendwie annähernd eben wirklich auch von der Südtribüne im Westfalenstadion noch war, die ja immer noch jetzt im Gegensatz zu The Cop eben eine Stehplatztribüne ist. Das war also der Tipp in diese Richtung. Der Tipp 4 wäre gewesen, der Name des Ortes klingt ähnlich wie der Name des Trainers des Vereins, den die Fans an diesem Ort unterstützen. Also stark, die Kombination zu Kop und Klopp. Und Hinweis 5 wäre dann gewesen, die Fans besingen an diesem Ort sehr gerne ihren Trainer, das allerdings eben nur noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Dann wäre man spätestens auf Klopp gekommen, aber das war ja schon völlig klar, dass wir bis dahin nicht gehen müssen. Also, mal eine Art und Weise im Quiz, die wir so noch nicht gesucht haben, mal wieder was Neues.
Finde ich gut, ja, absolut. Puh, okay, gut. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also,
ja, glaube ich.
Nach der Boston-Schmach, Boston-New York-Schmach mit 3 hier, da kann ich schon zufrieden sein.
Ja, kannst du. Sehr gut. Schön, damit wären wir dann jetzt am Ende angekommen, würde ich sagen.
Genau, beziehungsweise fast am Ende, denn da, ich muss dich ja natürlich fragen.
Ja.
Also die Antwort auf, hast du dich auf einen Hinweis vorbereitet, die kenne ich, die ist nein, oder?
Ja, nee, doch, auf den Hinweis habe ich mich schon vorbereitet. Ja,
dann bitte.
Allerdings noch nicht auf die Folge. Also ich weiß es noch nicht, ehrlicherweise. Ich habe mich eingelesen in ein Thema, von dem ich dachte, ich würde es gerne machen. Und zwar wäre das der Boxer Tommy Morrison gewesen.
Ja.
Aber irgendwie fand ich es dann nicht so, dass ich dachte, boah, da will ich mich jetzt intensiv mit beschäftigen. Irgendwie fehlte mir diese zündende Geschichte, dass ich dann auch dachte, boah, da gibt's dann auf der anderen Seite auch wiederum andere Boxer, die du cooler machen könntest. Ich habe ja mal angefangen auch mit mit der ARP und wollte da die
der ARP, genau, richtig.
Wollte dann auch diese Dreier-Kombi noch machen mit Elze und auch mit Bubi Scholz.
Ja.
Das müsste ich dann auch vorher machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein bisschen in das Tommy Morrison Rabbit Hole reingefallen und werde es dann jetzt aber nicht machen und muss mir noch was überlegen.
Okay. Aber die Tommy Morrison-Geschichte ist wirklich sehr, sehr spannend und auch bewegend. Also, das ist grundsätzlich super Thema.
Aber nicht meins. In 2 Wochen. Deswegen warten wir mal noch ab.
Aber vielleicht in 12 Wochen oder so.
Ja, wer weiß. Also von mir nicht. Ich finde, also das ist dann, Tommy Morrison, der hat ja diesen zusätzlich noch spannenden Punkt, dass er eben in einem der, ich weiß gar nicht mehr, was war das, Rocky 5 oder was?
Ja,
im fünften Teil bei Rocky 5 von Sylvester Stallone gecastet wurde und dann die Position als Tommy Gunn oder wie hieß er? Correct. Tommy Gunn, glaube ich, bekommen hat, weswegen wir auch noch einen netten Ausflug in die Filmgeschichte hätten machen können und zu Rocky. Und das war eigentlich das, was mich auch weiterhin fasziniert und begeistert. Diese Geschichte, dass Tommy Morrison auch mal im Gefängnis saß und so weiter, das ist der Skandalteil, der ist mir aber nicht zu weit aus oder so weit genug ausgeprägt, dass ich dann denke, das müssen wir machen. Und die Geschichte, dass er mutmaßlich zumindest HIV-positiv gewesen sein soll, das ist am Ende eine super tragische Geschichte, aber kein Skandal. Und dementsprechend habe ich dann nachher gesagt, komm, dann mache ich es nicht und jetzt noch nicht die Zeit gefunden, mich wirklich so weit einzuarbeiten, dass ich was anderes schon präsentieren kann. Aber ich werde was finden, da könnt ihr euch sicher sein. Also von daher werden wir uns in 2 Wochen hier wieder hören und gucken dann, was ich dann mitgebracht habe. Bisschen Zeit ist ja noch.
So machen wir es, genau. Gut.
Dir vielen Dank, Benny, für den Ausflug in die Geschichte der NHL und in die Geschichte des Schuhkampfes. Und genau, das war's von mir. Bleibt uns gewogen. Letzten Worte hat Benny. Bis in 2 Wochen.
Genau, Daniel, vielen Dank. Richtig, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne weiterhin an schattenseiten.podcast@gmail.com per Mail oder gerne bei Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Das gilt grundsätzlich natürlich auch für alle Podcast-Plattformen. Bewertet, folgt uns gerne. Wir freuen uns weiterhin über alle möglichen Themenvorschläge und eure Gedanken zu unseren Folgen. Auch mal eine Top-3-Idee oder so. Kennt ihr ja. Alles immer gerne gesehen. So, und jetzt machen wir Schluss, damit ich bald anfangen kann zu schneiden, damit wir bald anfangen können hochzuladen, damit ihr diese Folge auch hört. So, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann habt ihr natürlich die Folge schon gehört. Also es war nicht sinnvoll, das jetzt zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, Dankeschön und bis in 2 Wochen. Thank you.